Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Cinematic Smash Brothers. Oder sollte ich besser sagen Cinematic Smash Unit, denn wir sind bei Folge 8 angekommen und in dieser Folge habe ich wieder drei fulminante Gäste eingeladen, die sich alle über eine gewisse Verbindung sogar verbinden lassen. Ja, meine Wortwahl ist sehr gut heute. Denn mein erster Gast ist zum vierten Mal wieder mal dabei und das ist Christian Steiner von der Second Unit. Hallo Christian.
Hallo Henning, und wo ist Frank Elstner? Intro erwarte ich den jetzt irgendwie aus der Tür kommen und sagen, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Samstagabend.
Ich glaube, der twittert gerade heimlich unter dem Kürzel Herbstblond bei Twitter. Deshalb kann der gerade nicht hier sein. Christian, und warum nenne ich das ganze Cinematic Smash Unit? Erklär du das doch mal, wer denn noch hierbei ist.
Ich glaube, so Teile der Second Unit Familie.
Genau. Christian hat nämlich nicht nur die Second Unit aufgebaut, er hat nämlich auch noch die Games Unit. Und in der ist mein zweiter Gast häufig dabei und das ist Patrick
Sweet. Hello, liebe Menschen.
Genau. Filmemacher aus Aachen ist heute mal zu Gast hier in Berlin. Wir freuen uns sehr. Und du podcastest auch beim Batcast, ne? Über Batman und so.
Genau, da freue ich mich heute drauf und da geht's ab.
Genau, wir haben nämlich unter anderem auch eine kleine Batman-bezogene Frage. Oh mein Gott. Und als drittes dabei auch von einer Second-Unit-Sonderspalte den Oscars-Unit und auch in der letzten Second-Unit dabei gewesen. Ansonsten Filmkritiker beim Yorker, beim Indie-Kino und bei den Lethal Critics, Hardy Zaubitzer.
Möge die Macht mit euch sein. Ist ja Star Wars-Tag heute, ne?
Heute ist Star Wars-Tag, genau, wir nehmen am 4. Mai auf. Und wir haben wieder einiges vorbereitet in unserer 8. Ausgabe. Wir haben viele Themen, die sich zu ein paar Deutschland-Premieren oder auf Deutschland-Premieren beziehen, die zum Beispiel heute stattfinden, wie 7 Minuten nach Mitternacht oder auch Get Out. Darüber hinaus werden wir versuchen, ein Batgirl zu finden für Joss Whedon. Und wir werden ein komplett neues Format heute mal ausprobieren in einer der Runden. Und zwar mit Bezug auf Guardians of the Galaxy. Und ich will nur so viel verraten, das Format trägt den, bedeutungsschweren Titel Heiß oder Scheiß. Ja?
Und oder neutral, wie wir vorhin gelernt haben.
Aber dazu später mehr. Wer diesen Podcast noch nicht kennt, die Cinematic Smash Brothers, das sind wir. Ich lade immer drei verschiedene Filmfachleute ein. Wir quatschen jetzt nicht so 1-2 Stunden über einen Film, sondern hier wird heiß und her diskutiert. Wir haben 5 Fragen, die meine Kandidaten vorbereiten konnten. Die werden wir zunächst durchkauen. Für jeden Gewinner gibt es einen Punkt. Und wer danach rausfliegt, ist raus. Und die anderen beiden gehen dann weiter in die Blitzfragerunden, bis ein Gewinner feststeht.
Bis einer weint.
Und bis zwei weinen. Ja. So sieht's aus. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, bevor ich jetzt noch kurz weiterrede, fangen wir doch einfach an mit Runde 1. Round 1. Fight! Genau, und in Runde 1 wollen wir uns auch schon einem Deutschlandstart von heute widmen, und zwar 7 Minuten nach Mitternacht. Ich habe den bereits im Kino gesehen, ich glaube, Hardy, du auch.
Ja.
Mir hat der wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, ich habe den gar nicht so gut erwartet. Und danach hat sich mir sofort eine Frage, ich wollte eigentlich eine andere Frage mit Bezug auf den Film stellen, aber nachdem ich den gesehen habe, weil ich ihn wirklich so stark finde, wirklich ein toller Kinderfilm, und der zum Glück ab 12 nur freigegeben ist, was ich auch sehr empfehle. Ich glaube, es wurde ab 6 zuerst überlegt. Habe ich eine Frage, und die wurde auch noch von einer Zuhörerin eingeschickt. Und die Frage lautet: Welcher Kinderfilm ist so gut, dass eure Kinder nicht ohne diesen aufwachsen dürfen? Und die wurde auch eingeschickt von der Kostümfrau. Einen lieben Gruß an die Kostümfrau. Und Christian darf
anfangen. Ja, eine sehr, sehr schöne Frage, der ich mich so langsam mit einer Antwort nähern möchte. Denn als allererstes ist mir dazu natürlich Pixar eingefallen. Kinderfilme, Pixar, gute Kinderfilme, Pixar. Und ich habe da auch so ein paar persönliche Bezüge zu. Also ich habe sehr schöne Erlebnisse mit Pixar-Filmen gehabt. Ich erzähle das auch ganz gerne immer mal wieder. Findet Nemo habe ich zum Beispiel damals mit meinem kleinen Bruder im Kino gesehen. Das war sein erster Kinofilm. Und bis heute ist sehr tief in meinem Herzen dieses Bild, als ich mich dann so links rüberdrehe zu meinem kleinen Bruder, der 6 war, auf so einem Autositz saß, damit er auch was sehen kann. Und diese bunten Lichter auf seine Augen, auf sein Gesicht strahlen und er wirklich in dem Moment die Magie des Kinos verstanden hat. So, das ist für mich halt eben auch als großer Bruder und als also ich habe noch keine Kinder, aber als potenzieller Vater ist das halt eben ganz, ganz stark mit Pixar verbunden. Dann gibt es zwei Pixar-Filme, die mir im Laufe meines Erwachsenwerdens Tränen in die Augen gedrückt haben. Das ist einmal Toy Story 3 aufgrund des Endes, als man dann irgendwie auch noch mal gemerkt hat, wie erwachsen man vielleicht schon geworden ist. Und als zweiter Film, und das ist jetzt auch meine konkrete Antwort, ist es Inside Out. Alles steht Kopf. Den habe ich damals im Kino gesehen. Den habe ich damals im Urlaub in den USA, in San Francisco auch noch im Kino gesehen. Das war auch schon sehr, sehr stark. Aber der hat mich wirklich gepackt. Ich hatte da keine großen Erwartungen. Und ich musste mir da schon echt ein paar Tränen wegdrücken. Und dieses Erlebnis würde ich halt super gerne mit meinem hypothetischen Kind auch teilen wollen. Denn das Tolle an diesem Film ist, ohne da jetzt vielleicht zu viel auf den Plot einzugehen, ist einfach die Botschaft dahinter. Und die Zusammenführung von Emotionen und von Freude und Traurigkeit, die am Ende des Tages triumphieren müssen, indem sie zusammenarbeiten. Beides gehört zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Ist eine wundervolle Botschaft, wie ich finde, nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene, aber eben auch ganz besonders für Kinder. Und wie gesagt, das hat mich so berührt, als ich da im Kino saß. Und es wäre total klasse, diesen Moment mit meinem Kind oder Kindern teilen zu können. Und das Tolle bei diesem Film ist eben auch, dass der immer wieder geguckt werden kann. Also ich stelle mir das eben, wie gesagt, ich bin kein Vater, aber ich stelle mir das auch sehr, sehr interessant und spannend vor. Weil ich glaube, so in den ersten, weiß ich nicht, 6, 8 oder 10 Jahren verstehst du den Film erstmal gar nicht. Das ist ein toller Abenteuerfilm, viel Action, es passiert einiges, Papa sitzt daneben und drückt sich wieder Tränen irgendwie aus den Augen weg und die Kinder wissen gar nicht, warum. So, aber wenn man immer wieder zurückkommt zu diesem Film und dann den Film vielleicht dann eben auch guckt, wenn die Kinder schon erwachsener werden oder erwachsen geworden sind, dann funktioniert der Film nochmal auf ganz anderen Ebenen. Und das stelle ich mir eben so als einen wiederkehrenden Film ganz, ganz toll vor. In Wirklichkeit wird es wahrscheinlich so laufen, dass ich meine Kinder dazu quälen werde. Die sagen, Papa, halt den Mund, der Film ist langweilig. Es gibt doch jetzt schon 5D und Star Wars Nummer 25. Und was kommst du mit so einem blöden alten Kram? Aber ich darf ja noch mal träumen.
Patrick.
Ja, also ich habe auch eine ähnlich emotionale Verbindung. Und zwar meine Wahl ist ein Film, den ich als ersten Kinofilm gesehen habe und deswegen auch Filmemacher geworden bin und als kleiner Bub rausgekommen bin und ohne es benennen zu können, wollte ich unbedingt auch sowas machen, ohne zu benennen, ob ich jetzt Regisseur oder Drehbuchautor bin. Es geht um den wunderschönen Film König der Löwen. König der Löwen ist für mich auch ein wichtiger Film, weil ich gerne, ob Mädchen oder Junge, würde ich gerne erstmal auch einen zweidimensionalen Film zeigen, auch wenn er 3D-Elemente natürlich schon eingeführt hat, aber einen Zeichentrickfilm, der sowohl jung als auch alt begeistert. Und ich finde vor allem sehr toll an dem Film, dass der Film Kindern beibringt, wie man mit Trauer umzugehen hat, weil man sieht, wie der Vater stirbt und wie dann der Protagonist damit umgeht. Und das finde ich halt sehr wichtig, weil das wird im Kontext geschehen, wo ich sage, das kann ich noch einem Kind zumuten, aber es lernt auch davon viel. Und ich finde diesen Film auch immer wieder faszinierend, weil ich den öfter schon Neffen gezeigt habe und gesehen habe, der funktioniert auch bei den, ich sag jetzt mal, jungen Leuten. Oh Gott, komme ich mir jetzt alt vor. Aber ich finde diese Geschichte auch, und das finde ich auch halt sehr wichtig, sehr rund und gut erzählt. Das ist für mich so ein Beispiel, wo ich den Film auch in meine selbst Top 5 einordnen würde, wo sonst eher so düstere Sachen von Lynch oder Fincher vorkommen würden, wäre das so ein Film, wo ich sage, den würde ich auch noch Freunden, die den nicht gesehen haben, zeigen und vor allem Kindern, die den noch nicht gesehen haben, weil ich auch einfach glaube, dass der Spaßfaktor sehr hoch ist und die Lieder und der Soundtrack auch noch wochenlang im Kopf bleiben. Und hey, wenn ich einen kleinen Jungen oder Mädchen habe, dann würde es mich freuen, wenn ich dann in der Wohnung den Soundtrack die ganze Zeit höre, weil ich würde mittanzen.
Das war's. Dann darf Hardy übernehmen.
Mein Film ist nicht nur der beste Kinderfilm überhaupt, sondern auch der beste Film aller Zeiten. Und das ist Stand By Me. Ein Film, den ich als Kind selber nur immer fragmentarisch geguckt habe und immer fasziniert war und gar nicht fassen konnte, worum es da eigentlich geht. Und es ist der beste Kinderfilm, weil er so emotional hart auch irgendwo ist und aber dadurch so ehrlich, so ein bisschen auch wie Monster Calls jetzt. Es ist eine super Sozialisierung mit dem Tod, aber auf so einer kindlichen Ebene, die, glaube ich, nicht nur von Erwachsenen halt konsumiert werden kann, sondern auch auf so einer empirischen Ebene von Kindern, dass sie es emotional verstehen können. Und das macht der Film halt super. Und es ist auch ein super Film, um immer wieder zurückzukehren, auch dann irgendwann in seine eigene Kindheit, weil ich glaube, es ist der Film, der am besten dieses Freiheitsgefühl von Kindheit in seinen sommerlichen, weiten Bilderwelten erfasst, die irgendwie eine große, weite Welt voraussagen, die wir irgendwann betreten können.
Ich musste so lachen. Ich hätte darauf verwetten können, dass du Boyhood nimmst, dass es so ein Linklater wird bei dir. Okay.
Ja, dann dürft ihr jetzt losdiskutieren. Viel Spaß.
Also, Christian, ich fand deine Wahl hervorragend. Ich fand aber deine Begründung sehr lasch. Und zwar fängt es damit an, dass ich das Gefühl habe, was du auch selbst übrigens gesagt hast, dass Kinder viele Aspekte des Films noch gar nicht greifen können. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass beispielsweise König der Löwen alles auserzählt und alles schön erzählt, was Kinder auch verstehen. Und bei Inside Out, es mag vielleicht als Jugendlicher nochmal sehr gut funktionieren, aber die Frage war ja explizit unseren jungen Kindern. Und von daher finde ich das Argument irgendwie fadenscheinig.
Sehe ich anders. Denn erstens, Kinder darf man nicht unterschätzen. Also da ist schon, also ich habe ja gesagt, so, die sehen da vielleicht eher andere Highlights drin. Das stimmt auch. Aber doof sind Kinder und vor allen Dingen meine Kinder. Es geht hier um meine Kinder. Die sind alles andere als doof. Und das merkst du schon. Also ich glaube schon, dass du mit 5-Jährigen auch schon über diesen Film reden kannst. Wie gesagt, die sehen es vielleicht noch nicht sofort. Die werden dir auch eher davon erzählen, wie toll die ganzen Verfolgungsjagden waren und wie die Action abging. Aber sich mit denen hinzusetzen und dann mal über Emotionen zu sprechen, wie eben traurig sein, was auch schon Kinder verstehen können und nachvollziehen können, das stelle ich mir eben auch sehr, sehr sinnvoll vor. Eben mit der Aussicht auf, und dann reden wir 10 Jahre später nochmal über den gleichen Film, denn da sehe ich ein bisschen das Problem bei König der Löwen, dass der A mit dem Holzhammer kommt und halt wirklich zu krass auf dieses eine Thema und auf diese Tränendrüse drückt, nämlich Trauer und Tod, hast du ja auch gesagt, und dass er B dann beim zweiten Mal, klar, es bleibt ein guter Film und du hast doch vollkommen recht und der war bei mir auch ganz weit oben, aber ich glaube, in der Pubertät oder auch als Erwachsener verlierst du oder ordnest du ihn oder du kriegst einen anderen Bezug zu dem Film.
Und ja, das war aber nicht die Frage. Die Frage war ja als Kind und von daher finde ich das Argument.
Deswegen, also mein Argument ist, es fängt in der Kindheit an. Ja. Ein guter Kinderfilm verfolgt dich, begleitet dich bis ins Erwachsenenalter.
Der Unterschied ist, ich sag's nochmal, ich glaube schon, dass ein Kind das versteht und ich glaube auch, dass ein Kind nicht dumm ist. Also ich möchte auch Kindern möglichst tolle und intelligente Filme zeigen, aber ich glaube, sie können Inside Out gar nicht voll erfassen. Und bei König der Löwen gebe ich dir voll recht, dass es ein bisschen klischeehaft und klassischer erzählt ist, aber die können dann in vollen Zügen ausschöpfen. Und von daher habe ich so ein bisschen meine Probleme, weil ich auch nicht weiß, wie viel man greifen kann. Aber eine Sache, hallo lieber Hardy, und zwar folgendes. Ich finde deinen Film total unpassend. Tut mir leid, also ich finde diesen Film auch schön. Also ich habe den auf Blu-ray in meiner Kollektion, aber dieser Film ist doch nicht für Kinder. Das würdest du einem 5-6-jährigen Kind diesen Film von Stephen King, The Master of Horror, zeigen? Wirklich?
Ja.
Okay, harter Typ. Aber komm, Christian, du musst mich jetzt mal unterstützen.
Du, dann greife ich da gerne mal ein, denn du hast nämlich gesagt, dass dass bei König der Löwen, oder darf ich nicht mehr? Achso, doch, ich darf noch. Dass es ja so schön ist, dass bei König der Löwen so viel gesungen wird. Und dass du mit deinem Kind dann tanzend durch das Wohnzimmer singen würdest. Als großer Bruder, der kleine Geschwister hat, also ich bin teilweise 10 Jahre auseinander von meinem kleinen Bruder, ich kann dir sagen, das ist in Theorie ganz toll, aber in der Praxis nicht, denn dein Kind wird diesen Film nicht irgendwie einmal gucken, sondern 10-mal am Tag. Und spätestens nach 3 Tagen, wenn dieser Film 30-mal durchgelaufen ist, werden dir alle Lieder so auf die Nerven gehen, weil dieses Kind nach jedem Film sagt, nochmal, nochmal. Und dann hast du dir eher ein Eigentor geschossen, denn du verdirbst dir die Freude an deinem persönlichen Lieblingsfilm aus Kindestagen. Deswegen auch so ein bisschen.
Aber ich muss sagen, ich habe den Film schon ungelogen um die 15 Mal gesehen und der wird
aber nicht unmittelbar hintereinander.
Ja, also ich habe dann mal an einer Woche viermal geguckt und ich bin mir felsenfest überzeugt, dass das ein Evergreen ist. Und das ist in der Theorie vielleicht bei dir mal vorgekommen, aber bei dem Film, ich habe ja auch extra einen Film ausgewählt, wo ich sag, hey, ich kann eine Woche noch tanzen, ohne genervt zu sein. Aber ja.
Aber da kann ich jetzt vielleicht mal eingreifen. Es ist ein immer grüner Film, aber auch ein immer gleicher Film. Und ich wäre dann dafür eher Kindern was Komplizierteres zu zeigen, wo sie auch sich selber irgendwie wiederfinden müssen und Sachen entdecken müssen und irgendwie mit Emotionen, die sie noch nicht greifen können, klarzukommen.
Das ist ein gutes Argument.
Also halt konfrontiert werden mit halt, es sind ja harte Themen, aber es sind halt menschliche Themen, die wir auch konfrontieren müssen, und wenn dann irgendwie die Oma stirbt von einem Sechsjährigen, muss er auch damit irgendwie klarkommen mit Tod und Familienverlust. Ja. Und ich weiß nicht, also wir sollten Kinder vielleicht vor Krieg schützen, aber nicht vor so menschlichen Sachen, wie dass Leute halt sterben.
Wie Emotionen, quasi.
Ich glaube, wir sind hier schon, also ich habe für mich, glaube ich, schon ein Fazit ziehen können. Und ich glaube, wir sind auch schon ein bisschen
Ich ärgere mich gerade ein bisschen.
Am Ende.
Ja? Ich hätte doch Superman nehmen sollen.
Ich habe auch erst Tree of Life überlegt. Aber
das dachte ich auch. Ich hätte,
Malick oder Linklater, die zwei Filme.
Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass irgendwie mindestens ein Miyazaki dabei ist. Das wäre bei mir, glaube ich, persönlich in die Richtung gegangen. Aber
zweimal Disney mehr oder weniger bei uns?
Genau. Ja. Hardy, ich liebe diesen Film. Und ich habe ihn als Kind auch damals sogar geguckt. Ich jetzt nicht mit 6, aber bestimmt mit 10. Und ist bei mir tief eingebrannt. Ich hätte von dir aber ein bisschen mehr hören müssen. Dein Plädoyer war ein bisschen kürzer als das der anderen. Und du hast ein bisschen zu wenig drum gekämpft. Somit war ich so ein bisschen zwischen Christian und Patrick, und die waren beide sehr auf einer sehr ähnlichen Ausrichtung. Das fand ich auch sehr gut. Wir sind, wie auch passend zu 7 Minuten nach Mitternacht, finde ich das sehr schön, dass wir uns alle irgendwie, oder dass ihr euch alle sozusagen diesen emotionalen Themen gewidmet habt, und Trauer, wo ist ja irgendwie bei allen auch oder Verarbeitung
stimmt.
Von Tod und so weiter, ist ja bei dir jetzt nicht, Christian, aber insgesamt sozusagen so eine Verarbeitung ist ja bei euch allen irgendwie das Hauptthema gewesen.
Ja.
Ein Lernprozess
hier irgendwie. Depressive Runde.
Da fand ich es auch wirklich schwierig zwischen euch beiden. Christian hatte als starkes Argument diese Wiederschaubarkeit, dass der Film sozusagen für kleine Kinder erstmal nur als lustiges Abenteuer funktioniert, und je öfter man den guckt, umso stärker wird die Botschaft. Du hattest da hingegen die super Songs, aber auch, du hast natürlich auch dagegen gehalten, die Geschichte ist sozusagen, die Emotionalität ist früh greifbar, und wenn man ihn häufiger guckt, dann ist es eher so, der brennt sich noch mehr ein. Das fand ich wirklich schwierig. Und ich habe jetzt mein Fazit deshalb geschlossen, weil Hardy da reinkam.
Verdammt, ich wusste es.
Und er genau das nämlich dann auch noch mal kritisiert hat, dass König der Löwen, vielleicht ist Hardys Film ein bisschen zu krass für kleine Kinder, aber dass er dann noch mal betont hat, König der Löwen ist im Gegensatz auch, er hat es auf seinen Film bezogen, dass er nicht kompliziert genug ist, lässt sich leider auch auf Alles steht Kopf beziehen. Und damit würde ich,
are you kidding me?
Um eine kleine Nuance zu Christian gehen. Aber ich fand es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und damit geht die erste Runde an Christian.
Ach so, doch? Hä? Ich dachte, du wolltest mir gerade einen Strick drehen um den Hals.
Ich habe mich auch immer deine Reaktion gewundert. Aber okay. So ist es. Nein, die erste Runde geht an Christian.
Aber darf ich ganz kurz so fürs Protokoll festhalten, wir sind uns einig, dass wir mit unseren Kindern, unseren hypothetischen Kindern, Filme gucken wollen, die sie herausfordern. Also
auf jeden Fall. Also
bitte nicht nur irgendwie
bitte nicht falsch verstehen. Ne? Also ich wollte nur entgegenhalten, weil ich das Beispiel auch gut fand und mich gerade selbst geärgert habe, dass du es gewählt hast, weil ich dachte, jetzt ist mein Trauerargument eigentlich, ich dachte, du erzählst noch über den pinken Charakter, wie heißt der nochmal? Ich weiß es jetzt nicht.
Ich weiß auch schon nicht mehr. Wut war da noch.
Ist ja eigentlich die gleiche Kerbe.
Naja. Meinst du den
pinken Elefanten?
Ja, Bongo, Bingo.
Bing-Bong.
Bing-Bong.
Genau. Oder? Da dachte ich mir, verdammt, da wird mein Argument nicht so.
Ja, aber ich fand es wirklich haarscharf. Na gut. Aber noch ist nicht aller, wie sagt man?
Tageabend.
So sieht's aus. Und deshalb kommen wir zur zweiten Runde. Und ich muss noch mal kurz auf meinen Knopf drücken. Dann kommt wieder ein
fertiges Jingle. Drück den Knopf,
Henning. Ja.
Round 2. Fight.
Und in Runde 2 wollen wir uns mal wieder einem Besetzungsthema widmen, was wir hier ganz gerne machen. Wir spielen ganz gerne mal selber Besetzungscouch. Und vielleicht hat es ja der ein oder andere mitbekommen, was?
Stutzt mich nur gerade, dass wir Besetzungscouch spielen.
Ab und zu. Ja.
Okay. Ich lasse das mal so stehen.
Ja. E-Mails an cinematicsmashbrothers.podcast@gmail.com. Ich habe es extra lang gemacht.
Ich lese euren Scheiß eh nicht.
Egal, zurück zur Frage. Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, es wurde ein Batgirl-Film angekündigt und zwar von niemandem anderen als von Joss Whedon, der ja schon ich glaube Avengers gemacht hat und Buffy und so weiter und so fort. Wir kennen ihn ja. Und deshalb ist meine Frage natürlich, wer sollte zum Joss Whedon Batgirl werden? Und Patrick darf anfangen.
Also, Joss Whedon hat ja in seinem ersten Statement schon zu Batgirl gesagt, dass er jemanden auswählen möchte, der nicht so bekannt ist. Deswegen habe ich mir Gedanken gemacht und bin auf Sophie Cookston gestoßen. Und zwar, ihr denkt jetzt, wer? Es ist die Kommilitonin des Protagonisten in Kingsman. Und zwar sie, weswegen sie super passt, hat Charisma. Zweitens hat sie sehr viel Erfahrung mit Kampfsport, kann also Gotham beschützen. Und dritte Sache, sie hat, und so ist gerade die Gerüchteküche, ein ähnliches Aussehen wie der New 52-Charakter, der auch verfilmt werden soll. Und wir wissen alle, wie die Comic-Internet-Nerds ragen, wenn es ganz anders aussieht mit der Besetzung. Und deswegen bin ich für Sophie Cookson.
Hardy.
Wir wissen, wie im Arsch das DC Extended Universe schon ist. Und wie wir in die Filme nur noch reingehen, um zu gucken, wie sie scheitern, interessant oder auch ganz schlimm, einfach nur noch wie Suicide Squad. Und deswegen würde ich Paris Hilton besetzen, um nochmal richtig schön hinterher zu treten.
Okay, die Runde ist vorbei. Hardy hat gewonnen.
Wir wissen, dass Joss Whedon ein guter Regisseur ist, aber wir wissen auch, dass er sich Studios beugt und deswegen wahrscheinlich auch nur einen Studiofilm macht und dann kann man auch nochmal richtig einen draufsetzen und da was Besonderes draus machen.
Aha. Christian.
Ich möchte fürs Protokoll festhalten, ich weiß nicht, ob es schon Trinkspiele gibt, wenn ich hier eingeladen bin, denn es ist nicht Emma Stone. Ich habe drüber nachgedacht, aber ich habe nicht Emma Stone als Batgirl besetzt. Aber eine andere, nicht minder
spielt
wundervolle
sie die Nebenrolle?
Soweit bin ich noch nicht gekommen. Das Drehbuch ist noch nicht geschrieben, aber mit Sicherheit. Sie spielt Batman. Nein, ich habe mir auch etwas überlegt. Und zwar, ich werde dieses Jahr 30, vielleicht werde ich langsam alt und grumpy, aber ich habe wenig
grumpy
Lust. Ja, ich habe wenig Lust, irgendwelche 20-jährigen Nachwuchsschauspielerinnen in dieser Rolle zu sehen. Einfach, weil ich gerne eine erwachsene Barbara Gordon Batgirl hätte. Also wirklich eine erwachsene Schauspielerin. Patrick hat auch recht, eigentlich am liebsten natürlich jemand Unbekanntes. Aber ich habe mich für Amy Adams entschieden. Denn sie hat mir wahnsinnig gut gefallen in Arrival. Und ich ziehe so ein bisschen Arrival als Vergleich an, also die Rolle, die sie da auch gespielt hat. Sie war da eine wohlüberlegte, sehr ruhige, aber sehr überzeugte und überzeugende Figur. Und wenn sie das vor allen Dingen in die Barbara Gordon reinbringen kann und auch in das Kostüm reinbringen kann, also wenig, mir geht's dabei wenig in dieser Besetzung um irgendwie austeilen, um Action, sondern das wäre cool, um diesen Detective-Aspekt zu betonen, der ja eigentlich auch irgendwie in diesen Batman-Figuren drinsteckt. Also ein bisschen was im Kopf, vielleicht auch ein bisschen was irgendwie mit Worten um sich, schnell kombinieren, gut irgendwie dabei und eben mit einer gewissen Haltung, die ich eben in Arrival gesehen habe, die mir wahnsinnig gut gefallen hat. Und das beste Argument in der ganzen Sache ist, dass mir erst viel später aufgefallen ist, dass sie ja eigentlich schon Lois Lane spielt im DC-Universum. Das heißt, wir müssten vorher erstmal das ganze DC-Universum rebooten, damit sie in die Rolle passt. Ist doch wunderbar, haben wir alle was davon. Dankeschön.
Ja, dann bitteschön.
Also, lieber Hardy, nein. Erstmal, Joss Whedon ist jemand, der für seine Vision kämpft. Er hat zum Beispiel James Gunn ins MCU geholt und als James Gunn die erste Drehbuchvision Marvel hingelegt hat, hat er nur einen Post-it draufgeklebt. Er hat draufgeklebt, please put in more James Gunn. Er ist jemand, der sich für Kreativität einsetzt und dafür kämpft. Und deswegen auch beispielsweise bei Avengers 2, den ich Grütze finde, aber der für diese eine Szene gekämpft im Haus, die ganz groß und charakterlich ist. Also es, ich finde deine Argumentation, das war ja dein einziges Argument, stimmt nicht so ganz. Also tut mir leid, aber sehr amüsant auf jeden Fall. Christian, ich schlag mal weiter aus. Ich finde diese Argumentation, wenn wir an die Frage ernsthaft rangehen.
Ja, bitte ich doch.
Ernsthaft rangehen, zu sagen, hey, wir reißen das DCU ab, das funktioniert schon mal nicht. Amy Adams ist eine klasse Schauspielerin, auf jeden Fall, aber wir müssen sehen, dass Warner weiterplant, weil die Filme Geld auch bringen. Es ist ja nicht so, dass das finanzielle Flops sind, sondern DC wird daran festhalten. Es mag zwar deine Meinung sein, dass man irgendwie die Gleise alle abschalten soll und neuen Bahnhof bauen soll, aber das wird einfach nicht passieren. Da finde ich, das ist ein bisschen realitätsfern. Und Amy Adams und Batgirl, das passt nicht gut zusammen. Das ist einfach von der Geschichte, das liegt zu weit auseinander, dass man ein neues Konstrukt macht daraus.
Also das muss ich mir dann nochmal erklären, warum das so weit auseinander liegt. Barbara Gordon ist doch gerade, also sie ist doch eine
Journalistin.
Naja, und
Bloggerin.
Die kommt ja auf die Auslegung an. Ich beziehe mich jetzt vor allen Dingen auf das Arkham Knight-Spiel zum Beispiel. Also sie ist ja später dann Oracle. Sie ist irgendwie schon immer sehr talentiert gewesen im Umgang mit Computern und so eine kleine Hackerin, eher dabei Informationen zu beschaffen. Also ich meine, gut, diese ganze Nummer finde ich sowieso auch ein bisschen schwachsinnig, sie dann nachher irgendwie in den Rollstuhl irgendwie zu verkrüppeln. Das würde ich zum Beispiel auch eher ausklammern wollen. Und also für mich gehen diese Aspekte einer eher wohlüberlegten Superheldin statt einer Ben Affleck, ich hau jetzt allen aufs Maul Superheldin näher, weil gerade wenn wir das DC-Universum so belassen, wie es ist, also ich brauche jetzt keinen, also ich hätte schon gern ein Batgirl, was wirklich anders ist als Batman. Und da sehe ich großes Potenzial bei Amy Adams, dass sie halt
Da muss ich Folgendes sagen. Wenn man die Historie sieht von Joss Whedon, der hat ja eher so jugendliche Damen besetzt in den Heldenrollen. Und da, finde ich, passt Amy Adams nicht ganz. Sie ist eine tolle Schauspielerin, aber Batgirl soll ja auch flocker, lockig, jugendlich sein. Und ich finde jetzt, auch wenn eine Argumentation, dass Amy Adams eine, ich sag jetzt mal, ältere Batgirl wäre, die super ist. Nur ich finde, du beantwortest immer noch nicht die Frage, jetzt mal ganz realistisch betrachtet. Warner hat schon Milliarden in die Vermarktung, in Herstellung von 3 Filmen oder 4 Filmen gesteckt und alle Leute sind etabliert. Wenn jemand besetzt wird und das DCU wird komplett rebootet, da wird niemand doch ernsthaft jemanden nehmen, der vorher mitgespielt hat im vorherigen DCU.
Also wenn jetzt schon irgendwie Batmans, Spider-Man-Villains spielen können und ehemalige Green Lanterns Deadpools, dann ist das für mich kein großes Problem. Dann haben wir zum ersten Mal eine Neubesetzung innerhalb des eigenen Studios, innerhalb des Franchises, da habe ich kein Problem
mit. Aber innerhalb zwei Jahre, das geht einfach nicht. Sorry, das ist total realitätsfern.
Aber ich frage mich auch, Christian, du möchtest das DC Extended Universe rebooten und dann wieder ein
positiver Nebeneffekt,
wieder diese ernste Schiene fahren, dass dann wieder alles Debris ist und am Ende wieder das Gleiche rauskommt.
Nein.
Warte mal, also ich bin bei dir, dass es, also ich bin auch für ein Reboot gerne, aber ich glaube auch, dass es unrealistisch ist und es wäre schön, wenn man einen Paris Hilton besetzt und der Film richtig floppt. Und dann,
als Batgirl kann dann das Universum einreißen.
Ja, und dann das Universum mit einem Knall zu Ende geht.
Das finde ich auch sehr schön, ja. Hast du denn schon überlegt, wer das Drehbuch, also wer, ich meine, Whedon wird es schreiben, aber so jemand wie Tommy Wiseau aus The Room könnte ja auch sehr gut unterstützen, um seine Mission zu erfüllen.
Also ich habe an Paris Hilton selbst gedacht, ja.
Das ist auch gut.
Das ist doch jetzt die Jane. Da kann sie doch gar keine Engagements im Film berechnen.
Ja, das auch. Und ich finde bei deiner Wahl, Patrick, also ich habe ja Kingsman auch gesehen und ich finde sie einfach sehr uninteressant als Schauspielerin.
Aber sie ist eine Projektionsfläche, ein Batgirl neu auf die Leinwand zu bringen und wir haben keine Schauspielerin, sondern wir haben eine Projektionsfläche, die komplett einen frischen Ansatz geben kann. Und das ist ein Vorteil.
Was sind denn die Stärken von ihr? Also wie würde sie diese, also ich kenne die Schauspielerin, okay. Ich habe den Film nicht gesehen, aber
Ich geb dir zwei, die super dafür passen. Und zwar erstens, sie ist athletisch sehr begabt. Und zweite Sache, sie kann in Comedy-Szenen gut Timing setzen.
Okay, also mit Joss Whedon wird das Ganze wahrscheinlich auch in Dialogen und alles ein bisschen flockiger, okay.
Genau, So sehe ich es auch. Mit Joss Whedon wäre das Ganze ein bisschen locker und flockiger und deshalb geht die Runde für mich auch an Patrick. Tut mir leid, Hardy.
Kann ich einen halben Punkt abgeben, den ich vorher gewonnen habe?
Ich fand deine Wahl, als ich sie bekommen habe, schon sehr witzig, aber leider mehr auch nicht. Und deine Argumente hielten sich jetzt auch irgendwie in Grenzen. Ich fand Christians Ansatz gar nicht mal so schlecht. Ich mochte auch diesen Ansatz, dass sich Batgirl und von Batman absetzen soll und allerdings, dass man bis dahin dann ein ganzes Reboot vollführen kann, was am besten durch Hardys Paris Hilton eingeleitet wurde.
Ja. In 6 Jahren wird's richtig geil.
Wenn war für mich dann eher absurdes absurde Wunschvorstellung als realitätsnah. Und das hat Patrick halt auch immer wieder sehr schön herausgestellt. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass die das Ding schon wieder komplett abreißen, sondern dass sie damit vielleicht, vor allem wenn sie schon Joss Whedon ins Boot holen, dass sie damit, was du auch gesagt hast, jetzt auch zu dem finanziellen Erfolg vielleicht qualitativ ein bisschen auffahren wollen. Und
I hope so.
Dazu kam auch die Beschreibung von Patrick, dass sie halt noch zu beschreiben wäre, oder wie hast du es gesagt, also dass sie noch eine Projektionsfläche darstellt, dass sie sowohl Humor als auch Körperlichkeit mitbringt, fand ich sehr gut. Deshalb gibt es jetzt erstmal eine kleine Fanfare für Patrick. Kleiner Funfact, ich habe auch mal geguckt, wer Sophie Cookson ist, weil ich es auch sofort nicht wusste auf Anhieb. Die hat auch mal im Rosamunde-Pilcher-Film übrigens mitgespielt. Also,
wow.
Also schade, dass du das
erst. Das erfahren wir jetzt erst, Herr Link. Das wäre eine wichtige Information für die Argumentation gewesen.
Da würde sogar meine Mutter ins Kino gehen.
Und in Huntsman hat sie mitgespielt. Aber das wollte ich nicht erwähnen, weil der Film, naja, ist.
Genau. Somit steht es 1 Punkt für Christian und 1 Punkt für Patrick. Und wir machen jetzt weiter mit einem neuen Format und zwar in Runde 3.
Round 3. Fight.
Genau, für Runde 3 habe ich mir etwas komplett Neues bei den Cinematic Smash Brothers ausgedacht. Und zwar wollen wir eine kleine Filmbesprechung hinlegen, die es so vielleicht noch nicht gegeben hat, aber auf jeden Fall noch nicht bei uns. Im Zentrum steht Guardians of the Galaxy 2, der jetzt, glaube ich, seit einer Woche im Kino ist. Ihr drei habt den alle gesehen.
Yes.
Die Meinungen gehen auch ziemlich durcheinander, habe ich so. Manche loben ihn, manche sind eher durchwachsen, andere finden den total schrecklich. Und das, finde ich, ist ein guter Anlass, um das mal so ein bisschen spielerisch aufzuarbeiten. Denn ich habe hier eine kleine Kiste mit 3 Losen vorbereitet. Ja, denn das Spiel heißt jetzt Guardians of the Galaxy 2, heiß oder scheiß.
Oder neutral.
Oder neutral. Christian, ich merke schon, du bist auf Ansatz gepunkt. Sehr gut. Genau, jeder von euch zieht einen los. Das läuft so. Wer heiß zieht, muss pro Guardians of the Galaxy argumentieren, warum der Film top ist. Wer scheiß zieht, muss genau das Gegenteil machen, warum der Film Mist ist. Wer neutral zieht, spielt in dieser Runde nicht mit, gibt aber vorher einen anonymen Tipp ab. Nicht anonym, aber einen geheimen Tipp ab. Wer die Runde gewinnen wird. Dann wird diskutiert, dann vergebe ich den Punkt und am Ende decke ich noch das Los auf. Hat derjenige richtig geraten, kriegt er auch einen Punkt. Klingt kompliziert, ist es hoffentlich nicht. Ich verteile jetzt mal die Lose.
Sagen wir es dann laut, oder?
Ja.
Aber erst, wenn alle gezogen haben, oder wie?
Erst, wenn alle gezogen
haben. Ja, ich hab
Schiebung, das sehe ich doch.
Ja. Ja. Das sind so kleine Klebezettel. Ihr müsst vielleicht ein bisschen ruppiger sein.
Wollte ich eigentlich nicht haben. Ich hätte mir was anderes gewünscht.
Hast du neutral oder was?
Nee, den wollte ich eigentlich haben.
Ja,
sag. Dann sag Christian.
Ich bin heiß.
Christian ist heiß. Patrick?
Ich bin scheiß.
Patrick ist neutral. Damit, Patrick, bekommst du.
Nochmal.
Christian ist pro, Hardy ist contra. Du kriegst einen weiteren Zettel. Da schreibst du bitte so heimlich wie möglich deinen Tipp jetzt schon drauf. Gibst mir den wieder. Verschlossen. Ich möchte ihn nicht vorher sehen. Währenddessen können Hardy und Christian schon mal ihre Argumente vorbereiten, während Patrick seinen Zettel vorbereitet. Ich guck auch, mach die Augen noch extra zu jetzt. Gut, das heißt, Patrick, du kannst dich zurücklehnen. Sehr entspannen. Genau, weil wir natürlich ziemlich ins Eingemachte gehen, fällt mir gerade noch ein, möchte natürlich noch eine kleine Spoilerwarnung, bevor es jetzt losgeht. Wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte vielleicht zu Frage 4 direkt skippen. In den Kapitelmarken könnt ihr alle Runden direkt auswählen, das ist gar kein Problem. Denn ich glaube, wir werden hier ziemlich ins Eingemachte gehen gleich.
Dürfen wir das?
Ja, ihr dürft spoilern, wie ihr wollt. Ich habe gerade eine Spoilerwarnung ausgesprochen. Und gut. Es haben ja alle Beteiligten hier den Film gesehen. Und wenn ihr loslegen wollt, dann darf Hardy anfangen.
Okay, dann kann ich gleich mal mit dem Spoiler anfangen, ne? Nämlich Yondu stirbt und das ist jetzt irgendwie das große Reveal im MCU. Endlich stirbt mal jemand, nachdem irgendwie Figuren eingefroren wurden und sowas und sich nichts getraut wurde, stirbt dann Yondu, der ein Film Nebencharakter ist und dann in einem Film so ein bisschen aufgebaut wird und auch nicht richtig und der stirbt dann und das feiern sie, das ist das große Finale von Guardians of the Galaxy, nachdem 2 Stunden nichts passiert ist. Nämlich wir haben no stakes, set pieces, wir haben keine Figuren, das sind nur irgendwie leere Hüllen, die dann ihre Momente haben, wo sie zu melancholischer Musik ihre Backstory alle preisgeben und dann mal eine Träne verdrücken. Der Film ist super messy, super schnell und das betäubt dann wahrscheinlich die Zuschauer 2 Stunden lang, aber es sind da eine Szene, dann haben wir da einen Nebenplot mit Rocket und da fliegen dann Leute durch die Luft und werden erschossen. Und mittendrin ist dann irgendwie der Hauptcharakter Chris Pratt, der nicht richtig schauspielen kann, sondern nur rumalbern. und
das war Christian.
Über dem Ganzen liegt dann ein schöner 80s-Soundtrack über einen Film, der vorgibt, 80s zu sein, aber die 80s nie geliebt hat.
Das ist richtig persönlich hier, Hardy. Ich möchte dazu an dieser Stelle vielleicht einen kleinen eigenen Werbeblock fahren, denn wir haben ja auch bei uns in der Second Unit schon ausführlich darüber geredet und nur schon angedroht, dass du nach der Sendung den Film wahrscheinlich schlechter findest als in der Sendung. Ist das so, oder?
Noch habe ich ihn nicht nochmal gesehen.
Okay, gut. Ich muss darauf jetzt antworten, ne? Quasi.
Du kannst auch erstmal dein Eröffnungsplädoyer, warum der Film tippitoppi ist.
Ach so. Ja, also, ich versuche mich mal ein bisschen durch meine Notizen hier zu wühlen. Punkt 1, es ist ein Marvel-Film. Ja, das ist auch ganz furchtbar für viele, aber auch ganz toll für andere. Wir sind mittendrin im MCU. Der Film ist einerseits isoliert von dieser ganzen Geschichte, kann eben auch wunderbar ohne irgendwie diesen Ballast dieser gesamten Serie konsumiert werden und geliebt werden. Aber gleichzeitig schafft er es eben auch so nebenbei, hier und da mal wieder ein paar weitere Fäden zu spinnen und eben auch abwesende Figuren für spätere Filme noch ein bisschen zu charakterisieren. Und da wir eh bei Spoilern sind, geht es natürlich um Thanos. Was mich persönlich sehr gefreut hat bei dem Film, das habe ich auch in dem Podcast schon erwähnt, dass der Film anders überraschend war. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, dass der erste Film war überraschend, weil keiner kannte die Figuren, keiner wusste den Humor, keiner kannte die Musik, also in diesem Film, in diesem Kontext. Und der Film war frisch und anders und dadurch überraschend. Das konnte natürlich ein zweiter Film nicht, eine Fortsetzung ist erwartbarer, aber ich fand es eben total klasse, dass er dann eben auf anderer Ebene wieder total überraschend war und Spaß gemacht hat. Das waren für mich vor allen Dingen die Cameos. Stallone in einem MCU zu sehen, fand ich super. Hasselhoff hat mich als kleines Kind und heißgeliebten Knight Rider-Fan natürlich sehr erfreut und eben auch die Referenzen auf die 80er, die der Film durchaus gut macht. Ich würde auch sagen, dass es tolle Figuren gibt. Die Charaktere waren schon in dem ersten Film klasse. Dieses zusammengewürfelte Prinzip von eher abstrusen, absurden und eher merkwürdigen Figuren funktioniert für mich immer noch sehr, sehr gut. Auch dieses Familienthema, was ja auch in anderen, wie zum Beispiel bei den Avengers ja immer wieder aufkommt, finde ich eben auch ganz schön. Und ich glaube, dass und der Villain hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das Problem, das Marvel eigentlich immer noch hat, dass die ganzen Bösewichte irgendwie viel zu austauschbar und abziehbar sind, ist hier auch noch nicht hundertprozentig gelöst. Aber es ist ein Fortschritt und es ist vor allen Dingen ja toller gemacht, wie das auch, wir sind eh bei Spoilern, also die Art und Weise, wie sie nachher gegen diesen ganzen Planeten kämpfen, wie Kurt Russell das auch macht, wie er irgendwie mehr symbolisiert und verkörpert, als jetzt einfach nur diese Figur zu sein, also ein Konzept irgendwie auch zu sein, dieses alles konsumierende Wesen und Ding, das irgendwo auf seine Art und Weise auch Recht hat, indem es das Universum erobern will. Das hat für mich alles viel, viel besser funktioniert als, ey, ich bin der Stiefbruder von Thor, ich hau euch mal ein bisschen hier auf die Umme. So. Deswegen hat durchaus seine Highlights.
Dann bitteschön.
Du hast ja den Bösewicht jetzt angesprochen. Und ich finde, das ist aber trotzdem auch nur irgendwie, weiß ich, eine andere Form dann von diesem generischen Bösewicht. Und der heißt jetzt Ego und ja, Meister der Subtilität, ne? Irgendwie erst. Er konsumiert alles und das ist dann, weiß ich, das ist auch das Gleiche, nur dass er irgendwie der Vater jetzt von einer Figur ist, von einer langweiligen Figur, die sonst kein Problem hat. Ich würde gerne fragen, warum du die Figuren so interessant findest.
Die Hauptfiguren, alle. Die Hauptcharaktere.
Ja.
weil diese Konstellation sehr, also das, der Zusammenprall der Figuren klappt für mich sehr, sehr gut, vor allen Dingen auf der humoristischen Ebene. Und ja, auch die anderen Marvel-Filme werfen alle irgendwie Gags ohne Ende an die Wand und gucken, was kleben bleibt. Aber ich habe den Eindruck, dass es hier einfach besser funktioniert. Sie sind sympathischer, sie funktionieren für mich besser. Ich, also dein Diss gegen Chris Pratt, der mich ja hier fast vom Stuhl hat kippen lassen. Es ist auch eine Leistung, sympathisch in einem Film zu sein. Diesen Kumpeltypen, den er irgendwie überall spielt. Ja, er kommt aus der Nummer nicht raus, aber er macht es trotzdem irgendwie noch gut. Das funktioniert für mich alles. Also ich bin gerne mit diesen Figuren fast 2,5 Stunden, glaube ich, auf der Leinwand unterwegs. Ich fand ihn zwar auch schnell, aber nicht oder gar nicht so messy, wie du gesagt hast. Und das ist für mich halt ein großes Highlight. Und eben auch die weiblichen Figuren, die kommen zwar immer noch ein bisschen zu kurz, aber gerade die Nebula fand ich total klasse, die für mich auch mal so ein bisschen Grautöne da anschlägt und hoffentlich so ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen Loose Cannon irgendwie auch wird in dieser Reihe, also so ein bisschen den Magneto spielen darf. So irgendwie ist sie da, also irgendwie ist sie mal beim Team dabei, aber auch nicht, hat immer so eine eigene Motivation, die nachvollziehbar ist und sagt, ich verstehe, warum du jetzt gerade so agierst und warum du jetzt dann wieder anders agieren wirst, warum du mal quasi für die Sache kämpfst und warum du mal gegen die Figuren kämpfst, da freue ich mich eigentlich schon drauf. Deswegen, ja, aber also, wir müssen das immer auch noch in diesen Parametern sehen, das war ja auch mein Eingangsplädoyer, es bleibt halt Marvel und alles, was man, um dir vielleicht einen Punkt wieder zuzuschieben, alles, was ich jetzt hier sehr positiv ansehe, kann man auch total scheiße finden. Und deswegen würde ich, also du hast durchaus recht, deine Kritik ist genauso gerechtfertigt, weil Marvel halt immer so diese doppelseitige Münze ist, finde ich.
Ja, ich meine, es ist halt nur dann kein Argument zu sagen, es ist halt ein Marvel-Film, deswegen können wir erwarten, dass die Charaktere irgendwie alle sehr oberflächlich sind. Also ich meine, alles, was... Also
das macht sie sympathisch, aber auf der gleichen Seite irgendwie auch oberflächlich. Also
ja.
Alles hat so eine Doppelseite.
Ja, ich meine, jeder Konflikt, der angesprochen ist, ist halt super binär. Es gibt die eine und die andere Seite. Es ist entweder, ich bin gut oder ich bin böse oder ich bin zwischen diesen beiden Fronten, aber mehr ist halt nicht. Und alles, was interessant sein könnte, was in den Charakteren schlummert, irgendwie wird dann in Dialogen ausgetragen, die halt super an der Oberfläche sind, damit jeder weiß, wie er zu diesen Charakteren stehen soll. Und es gibt deswegen gibt's auch keine Diskussion darüber, ob man jetzt diesen Charakter so mega sympathisch findet oder nicht, sondern die sind halt alle cool und die sind nicht cool. Weil es halt alles so mega oberflächlich ist.
Ja, und für mich ist es trotzdem noch ein Wert. Also für mich ist es, also ich sehe die Kritik auf jeden Fall, aber auf so einem ja, emotionalen Level und so Spaßfaktor, das ist immer ein blödes Argument, aber ich bin einfach gerne mit diesen Figuren irgendwie im Raum und sehe sie halt auch gerne interagieren. Aber natürlich geht da auch noch mehr.
Also ich finde halt auch, er macht nichts mit den Charakteren in diesem Film. Es ist halt alles, was aufgebaut wird für die Charaktere, ist auch wieder nur Zukunftsdenken. Also der ganze Film lebt dann auch wieder in der Zukunft und er macht jetzt diesen eigenen Film, der irgendwie auf einer Spaßbasis funktioniert als einzelner Film, aber nicht charakterlich.
Ja, ich finde schon, also es geht eher um die Beziehung jetzt. Also die Figuren funktionieren dann auch wieder in der Reibung untereinander. Ich glaube hier, wie heißt die? Gamora heißt sie doch, glaube ich, und Nebula, die beiden Schwestern, die ja auch so ihre Konflikte austragen und in diesem Konflikt charakterisiert werden und gleichzeitig über den Konflikt Thanos charakterisieren. Das finde ich schon ganz gut gelungen. Und genauso Star-Lord, der mit seinem Vater zusammen agiert und dabei eben klar macht so, hey, ich bin irgendwie so eine ziemlich verlorene Seele in diesem großen Universum.
Aber war dir das nicht schon, also mir war das schon irgendwie vorher klar, oder zumindest am Anfang des zweiten Films, und ich habe das Gefühl, jetzt hat er seinen Vater gefunden und dann hat er ihn platt gemacht und jetzt ist er irgendwie die gleiche Person wie davor, nur als Gewissheit, dass sein Vater da war und jetzt ist er weg.
Das ist durchaus auch
und halt alle, richtig. Alle, dann, wenn du Stallone hast und sowas, das ist dann wieder irgendwie, guck mal, wir haben jetzt hier erstens mal Stallone, voll cool, weil 80s Held und sowas. Und er könnte halt in einem anderen Film dann wieder auftauchen und das ist halt super.
Ich find's wirklich super. Ich weiß, das ist ein blödes Argument,
ja, aber... Ja, und dieses ganze 80s-Ding nervt mich halt auch irgendwie, weil es so aufgesetzt wirkt. Also ich finde, der Film...
Das würde ich aber nicht sagen. Also ich habe schon den Eindruck, dass James Gunn wirklich Bock darauf hat. Also dass er das wirklich lebt und er muss sich da kein Stallone holen.
Gut, ich weiß es, ich kenne jetzt James Gunn nicht und so.
Ah, aber wir sind gut befreundet, deswegen. Ich habe neulich mit ihm drüber gequatscht.
Ja, aber
keine spekulativen Beziehungen hier als
Pitch. Die Sache ist halt, wie er die Referenz aufbaut, das sind alles nur... Einfach Referenzen, weißt du, dann ist da dieser, die Bösewichte, diese goldenen Typen da, weiß nicht, wer das ist.
Die Oscars.
Die fliegen dann rum und ihre Flugzeuge, nee, was, Raumschiffe hören sich dann an wie so ein alter Spielautomat und sowas. Aber so richtig leben tut der Film die 80s irgendwie nie, also dass er da irgendwas übernimmt von und da irgendwas Tolles draus macht, sondern es bleiben alles nur Referenzen.
Das müssen wir nochmal irgendwie ohne Mikrofon ausdiskutieren. Das sehe ich ein bisschen anders.
Ich finde es sehr schwierig. Ich hätte, glaube ich, gerne nochmal von jedem von euch ein, sagen wir mal, kurzen, knappen, dreisätziges Fazit, warum der Film einerseits top ist oder warum er Mist ist. Ja, mir ist egal, wer anfängt.
Ich kann auch gerne anfangen. Also, mein Plädoyer, warum der Film gut ist. Er ist für mich persönlich eben auf anderer Ebene überraschend gewesen. Ich wusste, was mich erwartet an dem Film, aber er konnte mich immer noch überraschen. Über Humor, über Cameos, über den Bösewichten, den ich so nicht gesehen habe oder nicht, also dieses ganze Ding am Ende halt so nicht habe kommen sehen. Und er macht einen Haufen Spaß. Die Figuren sind total klasse. Es macht Spaß, mit denen durchs Universum zu reisen und Abenteuer zu erleben. Und deshalb gefällt mir der Film.
Hardy?
Es sind Überraschungen, die nur einmal funktionieren. Und ich finde auch, das passt ganz gut zu meinem Schlussstatement dann, dass Guardians of the Galaxy ein großer, bunter Kindergeburtstag ist. Und wenn man zweimal zum gleichen Kindergeburtstag geht, ist es wahrscheinlich nicht mehr so spannend.
Oh, das hat noch mal ein bisschen nachgezogen. Ich finde,
das hat gefetzt, oder?
Ja, ich fand es sehr, sehr, sehr schwer. Christian hat sehr weit ausgeholt. Er hatte, glaube ich, die längeren Redeanteile. Hardy hat hingegen, sagen wir mal so, er hat in kurzen Sätzen härter ausgeteilt, kann man sagen vielleicht. Und deshalb fand ich es wirklich Kopf an Kopf. Ich fand, es gab kein Argument, was nicht der andere irgendwie widerlegen konnte. Christian hat sich sehr auf den Rahmen des MCUs bezogen und konnte dann immer sagen, so in diesem Rahmen, wo die Maßstäbe nicht so hoch sind, ist der Film gut. Hardy hat hingegen dann immer wieder betont, naja, was sind das für Maßstäbe? Aber deshalb fand ich es wirklich schwierig und deshalb wollte ich so ein kurzes Abschlussfazit. Und ich glaube, da hat Hardy wirklich ein kleines Knockout-Argument gerade gesetzt, indem er einfach gesagt hat, super, ich fand es super mit dem Kindergeburtstag, Überraschungen zweimal sind keine Überraschung und deshalb geht der Punkt erstmal an Hardy. So.
Kann ich sehr gut mitleben. Ich hätte nur gefragt, welchen Kuchen es auf diesem Kindergeburtstag gegeben hätte. Denn zweimal den gleichen Kuchen kann man durchaus essen.
Damit bekommt Hardy erstmal eine kurze Fanfare. Und Patrick sitzt hier schon ganz gespannt. Oder ich sitze noch gespannter. Du weißt ja, was du gewählt hast. Und jetzt schauen wir nach. Was hat Patrick gesagt?
Oh mein Gott.
Da bin ich auch gespannt.
Patrick hat auf Christian gesetzt.
Entschuldigung.
Entschuldigung. Und damit ist doch wunderschön, haben wir einen kompletten Ausgleich. Christian ein Punkt, Patrick ein Punkt, Hardy ein Punkt. Und das ist doch der Harmonie hier sehr zugänglich und so harmonisch können wir dann auch in die vierte Runde steigen.
Round 4. Fight.
Ja, ich habe mir gedacht, bei dieser Konstellation, die ich hier so sitzen habe, da würde ich gerne mal eine Frage machen. Und zwar haben wir natürlich einmal Christian und Hardy von den Oscar-Unit. Dann haben wir Patrick vom Badcast und Christian auch noch von der Superhero-Unit. Also welche beiden Themen ziehen sich hier durch Superhelden und Oscars? Und deshalb wollte ich genau, ist die vierte Frage folgende. Welcher Darsteller, der noch keinen bekommen hat, also Heath Ledger, klammern wir aus, hätte am ehesten für eine Darstellung in einem Superheldenfilm einen Oscar verdient. Und Christian fängt an.
Oh, schon wieder. Auch da versuche ich mich der Antwort über einen kleinen Umweg zu nähern. Ich kenne eure Antwort nicht, ich bin gespannt. Für mich ist bei dieser Frage ganz wichtig, dass die Schauspieler nicht nur eine Rolle verkörpern, nicht nur einen Helden verkörpern, nicht nur einen Superhelden verkörpern, sondern verschmelzen. Also, dass irgendwie mehr passiert, als einfach nur gut in ein Kostüm zu passen, sondern irgendwie etwas von dieser Figur auch anzunehmen, eine Haltung. Und auch wenn wir die gar nicht in diesem Film sehen, sondern in irgendwelchen Interviews immer wieder denken, das ist ganz klar die und die Figur. Und das kann man wunderbar auch nach seinem Tod noch mit Christopher Reeve machen, der immer noch als Superman durch den Himmel fliegt, für mich zumindest. Das kann man nach meinem Verständnis, obwohl der gute Mann noch gar nicht tot ist, aber das kann man auch sehr gut mit Chris Evans machen, weil jedes Mal, wenn ich ihn sehe, sehe ich Captain America. Aber sind beides nicht meine Antworten, denn meine Antwort ist natürlich Hugh Jackman. Hugh Jackman ist Wolverine, wie Zach Braff so schön in Scrubs zitiert hat, gesagt hat, und er hat recht damit. Denn was für mich die Argumente sind, also wie gesagt, Hugh Jackman ist mehr als diese Rolle. Er trägt diese Rolle immer wieder mit sich, er verkörpert sie eben mehr als einfach nur mit Special Effects und einem Kostüm. Es ist irgendwie diese Haltung. Es ist klar natürlich dieser körperliche Einsatz, den er über 17 Jahre gezeigt hat, also die Art und Weise, wie er immer mehr Muskeln aufgebaut hat, wie er sich eben auf dieser körperlichen Ebene, die immer wichtig ist für diese Superhelden, da hat er wirklich kompletten Einsatz gezeigt und das eben über eine sehr, sehr lange Laufzeit. Und ich finde das eben auch sehr, sehr schön bei ihm mit anzusehen, wie viel Respekt er auch für diese Rolle hat. Also er hat diese Rolle nie überstiegen. Es gibt durchaus auch Kandidaten, bei denen ich das Gefühl habe, die sind irgendwann dann vielleicht ein bisschen, denen ist das irgendwann peinlich geworden, mal ein Superheld gewesen zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass Hugh Jackman ganz genau weiß, dass er eben als Wolverine überhaupt eine Karriere erst bekommen hat, mit Wolverine eine Karriere bekommen hat, dass er dabei aber immer wieder Respekt gegenüber dieser Rolle gezeigt hat, diesen Geschichten, die er dann auch da gespielt hat. Und ja, es sind Comichelden. Also es geht auch irgendwie mal ein bisschen albern zur Sache und es geht auch mal ein bisschen oberflächlich auch zur Sache. Aber er hat immer Respekt für diese ganzen Geschichten gezeigt und auch für diese Welten, in denen er da agiert hat. Und als Sahnehäubchen und eben als ausschlaggebendes Argument, warum er dann wirklich auch in meinen Augen einen Oscar verdient hätte, ist natürlich die Leistung in Logan. Also da dann auch noch mal jenseits von irgendwie Special Effects und haut drauf und wir machen hier ein großes Feuerwerk und das ist irgendwie ein schöner Kindergeburtstag, ist es für mich auch ja eine Tiefe, die er da natürlich auch im Drehbuch bekommen hat, aber die er eben auch sehr gut in diesem Film gezeigt hat. Die ruhigen Momente, die sehr, sehr gut funktioniert haben in diesem Film. Und es ist ein wunderschöner Abgesang auf die Figur. Es ist ein wunderschöner Abgesang auf ihn in dieser Figur. Und es wäre schön, das Ganze eben auch noch mit einem Oscar und eben auch rückblickend auf diese 16 Jahre, 17 Jahre Geschichte zu setzen.
Patrick.
Ja, also ich dachte mir schon bei der Fragestellung, da stimmt was nicht. Da steht Darsteller und nicht Darstellerin.
Okay,
und,
ja, also da habe ich mich nicht festgelegt. Das bitte ich zu entschuldigen.
Und da habe ich einfach ganz provokant dann natürlich die einzig wahre Lois Lane, Margot Kidder, ausgewählt, weil sie erstens, es ist so, im Film, wenn du eine ikonische Leistung hast, brauchst du auch einen Gegenpart, der diese Leistung auffängt. Und sie hat es in den zumindest ersten zwei Filmen gemacht. Und sie hat Christopher Reeves scheinen lassen. Sie war das weitere Feuer dabei. Und hätten wir eine Schauspielerin gehabt, die das nicht so gut und ikonisch hinbekommen hätte, hätte auch Christopher Reeves nicht so glänzen können. Außerdem hat sie so Kleinigkeiten, wenn sie mal gerettet wurde, wenn sie aus dem Helikopter geflogen ist, irgendwie noch so eine gewisse Charisma reingepackt, die kaum jemand sonst zu der Zeit hätte verkörpern können. Außerdem darf man nicht unterschätzen, ich habe mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, wem würde ich gerne den Oscar geben? Ich würde gerne den Oscar geben, der Person, wo vielleicht die Karriere dann etwas interessanter und besser verlaufen wäre. Und sie hat ja leider nicht so die große Karriere gehabt, bis auf einen Horrorfilm noch dazu. Und ich glaube, hätte sie den Oscar damals bekommen, wow, das hätte ihr noch mal Aufwind gegeben und ihrer Karriere. Und einer der wichtigsten Sachen, warum ich sie ausgewählt habe, vielleicht ist es nicht allgemein so bekannt, aber sie ist auch in feministischen Kreisen sehr, sehr beliebt. Und ich denke einfach, dass man auch hätte in den 70ern, in den 80ern ihr einen Oscar geben können und auch ein politisches Zeichen setzen können.
Hardy.
Du hast gerade schon angesprochen, dass wir immer einen guten Gegenpart brauchen, um vielleicht auch den ganzen Film scheinen lassen zu können. Man sagt ja immer, ein Film ist nur so gut wie sein Bösewicht. Und deswegen habe ich mir auch meinen Lieblings-Superhelden-Film genommen, nämlich Batman Returns und daraus Danny DeVito als Pinguin. Dem ja wirklich förmlich die schwarze Tinte dieses Films aus dem Mund quillt und er, weiß ich, nicht nur äußerlich zum Pinguin wird, sondern auch irgendwie innerlich und es quillt alles, diese ganze Schleim und dieser Dreck dieser Stadt quillt aus ihm heraus. Und ich spüre auch so ein bisschen dieses Mysterium, was Heath Ledger auch dem Joker verpasst hat, weil wir nicht wissen, wer er genau ist und dass er irgendwie durch seine Performance rauskitzelt, dass da noch mehr Facetten drinstecken, das hat auch Danny DeVito für mich als Pinguin super gemacht. Und ja.
Dann bitteschön.
Hardy, ich liebe Batman Returns, aber ich denke, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wer würde auch einen Oscar bekommen, also so realistisch gesehen, würde ich auch eher Hugh Jackman oder Margot Kidder sehen, weil
das so eine Fantasiefigur ist. Und besonders, wenn wir uns die 90er anschauen, da war die Academy so konservativ, da glaube ich, da hätte man mit selbst sehr viel biegen und brechen. Auch wenn die Leistung von einem guten, sehr, dem tollen Pinguin sehr, sehr, sehr gut ist, glaube ich nicht so ganz gut.
Das war ja nicht die Frage, oder? Das heißt, wem wir geben würden, oder? Wir.
Ja, aber Oscar, also ich, jedenfalls ich habe die Frage so aufgefasst, dass es auch so ein realistisches Umfeld ist. Ja, also
ich glaube, ich würde mich eher darauf konzentrieren, wie ihr das argumentiert, ihr seid die Academy.
Ach so, okay, gut.
Also das würde ich jetzt mal so festlegen, ja?
Mhm. Weil realistisch ist deine Auszeichnung ja auch nicht.
Wieso denn?
Naja, weil sie nicht passiert ist. Also das ist so dieses...
Ja, klar.
Also... Für mich klang das ein bisschen wie ein Eigentor. Du kannst Hardy nicht vorwerfen, dass es unrealistisch argumentiert ist, weil deins ist halt auch also.
Ja, aber ich glaube, der Unterschied ist zwischen unseren beiden, meins ist in realistischer Nähe, aber
Du hast eher wie die Academy argumentiert, das auf jeden Fall. Aber
ich würde den Punkt Christian geben und würde damit das Argument kurz ausklammern, ja? Also wir behalten fest, ihr seid One-Man-Academies und ihr könnt, ihr könnt einen Oscar verleihen, wenn ihr wollt, ob es Vergangenheit oder Gegenwart ist.
Oder Zukunft.
Oder Zukunft, ist egal, ja? Machen wir es so.
Könnte man da das eigen besetzte Bad Girl schon gleich mit einem Oscar verleihen, oder?
Das darf nur Hardy.
Also okay, stimmt.
Also ist die Runde jetzt vorbei, oder?
Nein. So. Das war nur, ich wollte nur, dass wir das kurz klären, ne? Also genau, wer hat ihn verdient und ihr dürft ihn verleihen. Also ich würde das nur so, ja. Bitte weiter.
Da würde ich gerne, finde ich super, ich habe auch Logan in meiner engeren Wahl gehabt, den Film. Mhm. Weil man muss ja sagen, du hast es angesprochen, 17 Jahre hat er sich fit gehalten. 17 Jahre war er Wolverine und ist es immer noch in unseren Köpfen. Und können das noch nicht so fassen. Aber wenn wir mal Logan ausschließen jetzt erstmal,
ja.
Würde ich sagen, dass alle Filme, die wie Hugh Jackman mitgespielt hat, auch keine Oscar-Filme waren. Also so, auch wenn Auschwitz vorgekommen ist, auch wenn Konzentrationslager vorgekommen sind. Und noch eine weitere Sache. Ich würde sagen, die Frage, wer den Oscar verdient hat, es kann ja sein, dass Hugh Jackman den Oscar mit Logan bekommt. Da finde ich das ein bisschen, naja.
Ich möchte nur fürs Protokoll festhalten, dass ich das sehr, sehr fies von dir finde, Patrick, weil du ganz genau weißt, was mein Kryptonit ist. Ich kann nicht gegen deine Argumentation argumentieren. Es ist physisch nicht möglich, irgendetwas Schlechtes über diese Superman-Filme zu sagen. Deswegen versuche ich das auch gar nicht erst. Ich würde dir sogar noch zustimmen und sagen, dass...
Also stimmst du mir zu? Also, wir können den Deckel drauf machen, weil Hardy ist schon sehr ruhig. Und
ich könnte vielleicht noch sagen, dass ich, wenn wir jetzt auch dabei sind, was es auslösen könnte, wenn sie damals den Oscar bekommen hätten und sowas, dass man dann auch Superheldenfilme und Fantasyfilme gepusht hätte.
Also wenn wir das realistisch unter dieser Oscar-Prämisse und so, da würde ich auch sagen, dass es eher unrealistisch, dass sie den Oscar bekommen hätte, so, weil das einfach auch noch eine ganz andere Zeit war. Weil
sie hat ihn verdient.
Weiß ich auch nicht, ob sie sogar einen Oscar verdient hätte, aber ich find's völlig korrekt, dass du sagst, sie ist so ikonisch in dieser Rolle. Chris Reeve vielleicht noch ein bisschen mehr, weil irgendwie auch noch 30 Jahre später alle ihn immer noch als Superman, als Ideal-Superman ansehen und er irgendwie neu besetzt werden muss und sich alles an ihm misst. Bei ihr ist es aber tatsächlich so, dass sie ja in dieser, also sie hat diese Rolle so begründet, dass auch später alle an ihr gemessen wurden. Aber ich würde eben auch sagen, dass es durchaus, also dass sie sich eher von der Rolle oder dass die Rolle eher von ihr losgelöst werden konnte als Superman von Chris Reeve und in meinen Augen eben auch als Logan von Hugh Jackman. Die nächste Person, die Logan spielen wird, wird es wahnsinnig schwer haben, weil die Messlatte einfach
Das finde ich aber auch bei meiner Figur jetzt nicht unbedingt, dass es an Danny DeVito gemessen wird, sondern an seiner Darstellung des Pinguins. Und ich finde auch, wenn man jetzt an Batman Returns denkt, dann denke ich nicht zuerst an Michael Keaton im Batman-Suit, sondern an Danny DeVito, was ja auch schon irgendwie ein Statement ist.
Seid ihr fertig?
Ich würde sagen, ikonisch sind sie alle. Also...
Ja, oh, das fand ich jetzt schwierig. Ich weiß jetzt nicht, Christian, war das eine weiße Fahne, die du jetzt gehoben hast oder nicht?
Also ich bin bereit, auf diesem Hügel als Märtyrer zu sterben. Das ist kein Problem.
Ja, weil
ich klammer mich ja eh nicht so.
Ich fand das jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil an sich fand ich deine Verkörperung nämlich einen Tick stärker. Aber als du dann gesagt hast, du kannst nichts gegen Margot Kidder sagen oder Kidder, wie heißt es? Entschuldigung.
Kidder, ja.
Kidder, ja, Entschuldigung. ich kann meine Kritzelei hier nicht lesen. weiß ich jetzt nicht genau. Ich fand den Pinguin auch sehr gut, aber ich glaube, da hat mir ein bisschen was gefehlt. Da gab es dann auch ein bisschen Gegenwind, vor allem von Patrick und so. Ich möchte diese ganze Argumentation, ich glaube, bis Heath Ledger haben wir jetzt auch nicht damit gerechnet, dass ein Joker mal einen Oscar gewinnt. Deshalb wollte ich das Thema so ein bisschen ausklammern.
Okay.
Das darf auch mal innovativ sein, dachte ich mir. So aus einer Tradition heraus zu argumentieren, finde ich, außerdem bei den Oscars. Aber so, deshalb wollte ich das. Das ist auch klar. Ein bisschen fieser Auszug, aber mit der Vergangenheit sozusagen zu argumentieren. Aber ich glaube, bei Danny DeVito, ich fand das sehr gut, wie du es dargestellt hast, mit diesem schwarzen Schleim, der die Stadt so darstellt, aber ich hätte, glaube ich, ein bisschen mehr gebraucht. Somit war ich zwischen Christian und Patrick und deshalb wusste ich auch die weiße Fahne nicht ganz so richtig zu deuten. Vor allem, ihr habt euch gegenseitig gelobt, ja? Christian hat gesagt, er kann dagegen nichts sagen. Patrick hat gesagt, er logen, den hätte ich auch sofort genommen.
Aber man muss das so sagen, ich habe mit Hardy diskutiert und wollte einfach so eine Einheit schnüren.
Aber das ist natürlich trotzdem Wind, Wasser, Wind auf Mühlen.
Du hast das heute mit Sprichwörtern.
Ja, ich hab's immer. Ich schaffe auch gerne mal selber welche, aber ist egal.
Wir werden das Kind schon über den Berg werfen, Henning, keine Sorge.
Ich finde es wirklich haarscharf. Ich würde mich, glaube ich, auf einen Punkt beziehen, der natürlich ein bisschen spekulativ ist, weil sich Logan mehr in der Gegenwart bezieht als Superman. Aber das hat Christian den Vorteil gegeben, dass er sagen konnte, wir haben Lois Lane mittlerweile danach noch ein paar Mal gesehen. Und er hat es zumindest so dargestellt, leichter zu vollziehen gewesen als jetzt ein Charakterwechsel bei Logan. Und das als Argument dafür, wie sehr Figur und Charakterdarstellung miteinander verschmolzen sind, sehe ich als ein bisschen stärker an. Und deshalb würde ich den Punkt an Christian geben. Und damit an Hugh Jackman und Logan.
Und um nochmal JD zu zitieren. Hugh Jackman ist Wolverine.
Sehr gut. Damit ist Christian auf jeden Fall schon mal fest in den Blitzfragerunden dabei. Und Patrick und Hardy können sich jetzt in der nächsten Runde ordentlich die Schädel einkloppen.
Patrick, lass die Krallen drin.
Wer sich denn mit Christian in den Ring werfen darf, denn wir kommen jetzt zur Runde 5.
Round 5.
Fight! Und auch in Runde 5 wollen wir uns einem aktuellen Kinostart widmen. Wir zeichnen hier am 4. Mai auf, am 5.5. wird die Folge ausgestrahlt. Das heißt, heute oder gestern, wie ihr es wollt, startet hierzulande der von Kritikern sehr, sehr gelobte Get Out. Ich habe ihn auch schon gesehen und war auch sehr angetan und der sich vor allem dadurch auszeichnet, dass er die Themen des Rassismus mit Genre-Elementen des Horrorfilms sozusagen verschmelzen lässt. Und deshalb habe ich die Frage in den Raum geworfen, welcher Film würde dadurch besser werden, wenn man ihn zu einem Horrorfilm macht? Also ein Film, der noch kein Horrorfilm ist, natürlich zu einem Horrorfilm macht. Und Patrick darf anfangen.
Wir waren gerade bei Logan und in meinem fiktiven Neuinterpretation würde die Hauptrolle Boyd Holbrook spielen. Und zwar ist Boyd Holbrook ja der jüngere Bösewicht bei Logan. Er spielt einen Milliardär in Trumpland. Das Skript ist von Aaron Sorkin geschrieben, weil das zum ersten Mal ein Horror-Skript schreibt. Es ist ein sehr intelligentes Skript mit einem jungen David Fincher. Und als Gegenpart haben wir Annalisa Basso, die beispielsweise bei Captain Fantastic mitgemacht hat. Und was für ein Film ist es? Es ist 50 Shades of Grey. Boyd Holbrook versucht, die junge Dame zu bezirzen. Es fängt auch an wie eine clevere Romanze. Aber der Film schafft so eine intensive Stimmung und so ein Psycho-Thrill, der eins schockiert. Es geht um die Befreiung der modernen Frau. Es geht um die Thematik arm und reich, weil wir die Protagonistin haben, die sehr arm ist und bei mir auch noch so eine Bloggerin, die wirklich am Minimal-Existenzminimum lebt. Und Boyd Holbrook in seiner charismatischen Weise erstmal das Publikum bezirzt, aber dann den wahren Horror zeigt. Und wir ein Horrorfilm sehen, ähnlich wie bei Get Out, den hatte ich nämlich im Sinn bei der Konzeption, der das Thema Befreiung von Klischees und Feminismus aufzeigt.
Hardy?
In meinem Horrorfilm begeben sich 8 hassenswerte Leute in The Hateful Eight in eine eiserne Hölle zur Zeit nach dem Bürgerkrieg und kloppen sich da die Köpfe ein. Und ich finde, The Hateful Eight hat ja schon so eine leichte Slasher-Prämisse irgendwie. Und das zu inszenieren mit so einem ganz widerlichen Horror, der wirklich an die Substanz geht und dann so Szenen wie, dürfen wir spoilern? Darf ich das spoilern? Habt ihr den gesehen alle?
Ich glaube. Ja, ich nicke.
Ja, ich nicke auch.
Ich nicke auch, Hateful Eight ist lang genug her.
Okay. Es gibt ja dann diese Szene, wo alles ein bisschen kippt und Kurt Russell auch Blut kotzt. Und das so richtig widerlich aufzubauen, dass er irgendwie erst, ihm wird schlecht und er fängt an zu schwitzen und dann kotzt er Blut und kotzt vielleicht noch seine Gedärme aus. Und es sind dann am Ende wirklich, diese Hütte wird zur Hölle der schlimmen Leute nach dem Bürgerkrieg und es sind alles Teufel eigentlich, also furchtbare Menschen. Und das in so einem ganz unangenehmen, vielleicht auch ein bisschen mit so abgeschwächten Martyrsformen irgendwie so. Also sie werden zu Märtyrern für ein kaputtes Amerika.
Ja. Christian.
Ich muss ganz kurz nur, ist das eine eingesendete Frage oder hast du dir die überlegt?
Oh, die habe ich mir mal selber so überlegt.
Es ist auch Teil meiner Antwort, das muss man dazu wissen. Ich fand die Formulierung nur ein bisschen doof, dass ein Film besser wird, weil er ein anderes Genre ist. Filme werden besser, weil sie Zeit, Liebe und Geld bekommen und nicht, weil irgendwie auf einmal ein anderes Genre draus wird. Weil
vielleicht werden wir irgendwann mal die Frage diskutieren, welcher Film wäre besser, wenn er mehr Liebe, Geld und so weiter bekommt.
Das wäre auch schön, ja. Wahrscheinlich alle. Was ich nämlich sagen möchte ist, also ich lehne mich nämlich aus dem Fenster, weil ich dieses Wort besser ein wenig ausklammern möchte. Ich habe die Frage für mich so verstanden, für mich geht es darum, welchen Film möchte ich gerne mal als Horrorfilm sehen. Ich weiß nicht, ob er besser wird, weil diese Reihe einfach schon sehr, sehr viele gute Filme bekommen hat. Es ist Batman. Batman als Horrorfilm. Ein Aspekt der Figur, der in meinen Augen bisher in den Verfilmungen immer zu kurz gekommen ist. Worum geht's bei Batman? Worum geht's bei Bruce Wayne? Es geht um Angst. Bruce Wayne ist eine Person, die von Angst befallen ist, traumatisiert ist, ein Trauma überwinden muss. Bruce Wayne hat Angst, er geht mit Angst durch die Welt. Er projiziert diese Angst auf das Symbol Batman, um dann seinen Gegenspielern und den Handlangern dieser Gegenspieler selber wiederum Angst einzujagen. Das ist ja auch Teil dieser Symbolität der Fledermaus. Und bei Nolan ist das schon mal so ein bisschen angedeutet worden. Batman Begins, da gibt es ein paar schöne Szenen gerade am Anfang. Batman, der in dieser Welt noch gar nicht aufgetaucht ist, taucht zum ersten Mal auf. Und die Leute wissen nicht, was ist das? Ist das ein Monster? Ist das ein Horrorwesen? Wer oder was ist dieser Batman oder diese Fledermaus? Interessanterweise hat mir das sogar auch damals das Videospiel zu Batman Begins so ein bisschen beigebracht. Da ging es nämlich auch sehr stark darum, die Gegner erstmal in Angst zu versetzen. Und mich stört's ein bisschen, oder ich sehe Potenzial da drin für weitere Verfilmungen von Batman, dass mal ausgeklammert, also Batman ist in diesem Film immer sofort der Held. Also diese ganze Heldenreise, nämlich das Überwinden von Angst, kommt für mich immer ein bisschen zu kurz. Das könnte man mal ein bisschen ausbauen. Terror ist auch Teil der Figur. Also Batman terrorisiert ja seine Gegenspieler und eben auch die Handlanger. Snyder deutet das auch schon sehr gut eigentlich an und sehr stark eigentlich an, was für grausame Aspekte die Figur irgendwie auch in sich trägt. Und ich fände es auch interessant, wenn Batman wirklich, also so wirklich mal Dark Knight Returns mäßig, wirklich grausam zur Sache geht, auch wirklich Blut fließt, auch wirklich mit Gore gearbeitet wird, ja, um eben diesen Schrecken und diese Angst auch in seinen Gegenspielern zu verbreiten. Scarecrow wäre natürlich ein wahnsinnig guter Schurke, weil der auf anderer Ebene eben auch mit Angst arbeitet. Klar, Nolan hat ihn auch schon irgendwie benutzt und eingesetzt, aber da sehe ich halt auch nochmal Potenzial, dass es wirklich darum geht, wie Bruce Wayne seine Angst überwindet, diese Angst als Batman in die Welt trägt, dabei auf einen Gegenspieler stößt, der ebenfalls Angst verkörpert und Angst verursacht, also zwei Angstwesen prallen aufeinander und das Ergebnis dieser ganzen Auseinandersetzung, so irgendeiner dieser Handlanger wird so traumatisiert, dass der Joker draus wird. Also der Joker, der dazwischen steht, zwischen diesen beiden Helden und Schurken, der selbst wahnsinnig wird, weil er so viel Angst vor diesen beiden Figuren hat, bekommen hat und eben dann traumatisiert wird, um dann in der Fortsetzung auf diese Dynamik noch mehr einzugehen. Das wäre so mein Pitch bei der ganzen Sache.
Gut, da hätte ich eine kurze Nachfrage. Beziehst du dich dann jetzt auf einen bestehenden Batman-Film wie Batman Begins oder würdest du jetzt, sagen wir mal, den nächsten mit Ben Affleck nehmen oder sowas?
Also ich sehe den losgelöst von allem, was wir bisher haben. Ich sehe aber in den vorhandenen Batman-Filmen auch schon bei Burton,
Also du schaffst einen neuen Batman-Film?
Im Grunde genommen ja, der Versatzstücke aus den anderen Filmen halt aufgreift, weil überall schon das Potenzial vorhanden ist, aber es ist noch nicht ausformuliert worden.
Ja, nur weil du so viele Elemente aus Batman Begins aufgenommen hast, wusste ich es jetzt nicht klar. Aber ihr dürft gerne anfangen, selber zu diskutieren.
Ja, ich könnte noch was dazu sagen, warum mein Film auch wirklich besser werden würde, wenn man ihn als Horrorfilm inszeniert. Nämlich dieses ganze politische Kommentar würde auf jeden Fall nicht verloren gehen. Und ich glaube, diese Horrorfilm-Inszenierung würde die Elemente des Films, die sowieso schon da sind, nur verbessern und verstärken. Also der Film ist ja sehr sperrig und sehr lang. Und da könnte man so einen ganz unangenehmen, langsamen Zerfall daraus machen, so wie das jetzt bei Walking Dead oder sowas funktioniert, wo dann wirklich Charaktere über Staffeln kaputt gehen.
Was ich bei dir ein bisschen persönlich langweilig finde, ist, dass es more of the same ist. Du hast eigentlich an deinem Beispiel schon recht deutlich gemacht, dass du sagst, dass du ähnliche Szenen haben möchtest, die schon vorhanden sind, nur brutaler. Und ich bin der Auffassung, ich mag R-Rated-Filme, aber beispielsweise in Christopher Nolan hat auch sehr gut gezeigt, wie man mit einer niedrigen Altersfreigabe Sachen gut und auch düster erzählen kann. Und ich finde ein bisschen dieses Argument weiter, schneller, mehr und brutaler für mich persönlich ein bisschen Platz. Natürlich gibt es vielleicht ein Publikum dafür, aber ich hätte da gerne gesehen, klingt ein bisschen provokativ, aber wie du ein Tarantino auf ein neues Level hebst, und du machst eigentlich genau das Gleiche, was er sowieso gemacht hat, und ich sehe keinen Mehrwert. Ja.
Und mir geht es gar nicht darum, irgendwie die Gore-Rate zu erhöhen oder sowas, sondern das einfach dieses ganze Erlebnis darum unangenehmer zu machen, weil es halt alles noch langsamer passiert und die schlimmen Sachen vor allem langsamer passieren. Also es geht nicht darum, dass dann noch mehr Köpfe explodieren, sondern dass sie unangenehmer explodieren.
Okay, verstehe ich, aber ich kann mich auch gut erinnern, dass es während Hateful Eight auch eine Debatte über Gewalt mal wieder gab, ist irgendwie bei jedem Tarantino so. Und ich würde sagen, bei dieser Frage aus meiner Position ist so, dass du von allen drei das so ein bisschen am langweiligsten gemacht hast, weil mir das nicht drastisch genug ist. Also es ist keine Neuinterpretation von Horror, sondern es ist einfach, du sagst, du willst es extremer machen, und das finde ich halt nicht so spannend.
Nee, aber ich will keinen besseren Horrorfilm draus machen,
Das ist doch die Frage.
Nein, aber ich möchte Hateful Eight haben als Horrorfilm und nicht einen Horrorfilm, der Hateful Eight irgendwo ist. Sondern er soll schon genau diese Themen ansprechen, nur halt durch einen anderen Filter, der dann halt besser wirkt.
Okay, interessant. Du hast kein Gegenargument für meinen Film, weil der sehr gut ist. Finde ich auch bisher sehr gut. Okay.
Ich habe ein Gegenargument. Ich würde nämlich sagen, 50 Shades of Grey ist doch schon grausam.
Okay, von der Qualität auf jeden Fall und von der Regie. Aber was ich gemacht habe, ich wollte ja etwas Neues schaffen. Und ich muss bei euch beiden sagen, dass ihr eigentlich sagt, okay, das habe ich schon in Batman Begins gesehen, das habe ich schon in Hateful Eight gesehen. Und ich habe mal mir die Frage gestellt, hey, was für einen Film kann man wirklich neu inszenieren? Weil selbst wenn wir das jetzt witzig sehen, ist halt 50 Shades of Grey kein Horrorfilm, sondern eine dunkle Romanze. Was sagt ihr denn dazu?
Ich finde, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber so nach irgendwie Forumsdiskussion, jetzt so witzig, 50 Shades of Grey, wir machen jetzt irgendwie so, es klingt so nach, was De Palma in den letzten Jahren gemacht hat irgendwie, und dann nimmt er diese 50 Shades of Grey Prämisse und macht da so
ein... Aber Aaron Sorkin wird so ein tolles Skript schreiben und ein junger David Fincher wird das auf so ein
Level... Aber Aaron Sorkin Skript für einen Horrorfilm, weiß ich auch
das nicht. Das ist ja mal was Neues. Er wird übrigens seinen ersten Thriller bald verfilmen, Molly's Game.
Gibt's noch Einsprüche? Gibt's noch weitere Worte?
Ich hab vielleicht noch ein Abschlussstatement für meins.
Ja.
Also es ist ja, ich finde immer, Horrorfilm und wütender Film vertragen sich immer sehr gut, sieht man an Martius. Also ich bin ein sehr großer Fan von Martius und solchen Filmen. Und ich finde, The Hateful Eight ist schon ein Film, der recht hart ist, aber ich finde, die Brechstange, mit der man Message oder was auch immer jemand einhämmert, umso größer sie ist, umso mehr tut dieser Film weh. Und
aber
umso größer ist die Reaktion.
Aber ich muss da noch zwischengrätschen. Und zwar, ich finde, Tarantino macht das so schon genau richtig. Und bei meinem Beispiel ist es halt so, dass du das bisher komplett falsch gemacht wurde und dass eine neue Qualität erreicht wird. Und das finde ich schade, weil ich mag auch Märtyrers, ich mag auch harte Filme, die unangenehm sind, aber Quentin macht das cool. Deswegen finde ich das ein bisschen schade.
Ich bin ja nicht so ganz der Fan von Hateful Eight, deswegen würde ich da gerne.
Das hat man gemerkt. Ja, ich glaube, ich würde die Runde schon ausläuten. Ihr habt Christian ganz schön leicht davonkommen lassen. Da habe ich wenig Gegenworte gehört. Weil,
ich hab was gesagt.
Ja, das stimmt. Aber so. Ja, also für mich. Was Hardys Auswahl anging mit Hateful Eight, hat Patrick leider ein bisschen ihm das Wasser abgegraben, dass der sozusagen ja mehr vom Gleichen, dass Quentin Tarantino das ja schon macht mit dem Blut sozusagen. Dann hat er ein bisschen rausgestellt, dass da die das Gleichgewicht oder sagen wir mal die Balance, wie er Blut bisher einsetzt, gerade das ist, was Tarantino ausmacht. Ja, also er hat es schon recht kritisch angesehen. Ich fand Patricks Grundidee eigentlich auch ganz gut mit dem dieser gesamten Psychothrill, moderne Frau wird befreit, arm gegen reich. Da sind wir ja auch ähnlich, wie du selber gesagt hast, gerade ein moderner Konflikt wie bei Get Out sozusagen neu aufgerollt. Bei Christian, ich fand das super gut. Ich finde, das ist auch einer der zentralen Elemente, die mich bei Batman auch immer faszinieren, wo ich mich auch immer ärgere, dass der nicht ein bisschen stärker bearbeitet wird, wie zum Beispiel bei Batman Begins. Wobei dann Patrick da auch gesagt, naja, das haben wir ja schon bei Batman Begins, es wird ja schon geboten und vielleicht, es fehlte mir so ein bisschen sozusagen, dass du hast dich ein bisschen um die Frage herumgeschlichen.
Ja.
Und dafür kann ich dir, glaube ich, nicht den Punkt geben. Also hättest du jetzt, ich weiß warum, weil hättest du gesagt, ich will Batman Begins besser machen, dann hättest du es mir sehr schwer geworden.
Kann man immer zurückspulen?
Ja. Deshalb warst du da für mich leider nicht der Gewinner. Es geht für mich an Patrick, muss ich wirklich sagen. Ich fand die Prämisse sehr gut und damit stehen Patrick und Christian im Finale. Aber Hardy, ich würde mich sehr freuen, wenn wir jetzt in die Blitzfragerunde kommen und du mir als Zweitjuror zur Seite stehen wirst. Da kann ich immer jemanden brauchen, der nochmal eine zweite Meinung mit reinwirft und das wäre sehr cool. Denn wir kommen jetzt zur
Blitzfragerunde.
Genau, wir kommen zur Blitzfragerunde. Und wer diese noch nicht kennt oder wer es vergessen hat, das erkläre ich nochmal kurz. Christian und Patrick werden jetzt ein paar Fragen hören, die sie noch nicht kennen und noch nicht vorbereiten konnten. Und dabei müssen sie noch gegen die Uhr antreten. Nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die Uhr. Sie haben jeder 2 Runden Zeit zu argumentieren. Einmal 20 Sekunden und einmal 10 Sekunden. Derjenige fängt an, der als erstes eine Antwort in den Raum wirft. Und die Zeit wird erst genommen, wenn ihr anfangt zu reden. Alles klar?
Yes.
Christian?
Jawohl. Oh,
sehr gut. Christian hört gut. Richtiger Soldat. dann kommen wir auch.
Sir.
Oh, so stark. Dann kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Und zwar mit Bezug auf den großen Film, der in der dritten Runde hier diskutiert wurde, Guardians of the Galaxy. Welcher ist der beste Stan Lee-Cameo? Die Synapsen.
Ich möchte was sagen.
Ja, dann hau raus.
Es ist The Amazing Spider-Man 1.
Mhm. Amazing Spider-Man 1 bei Christian, Patrick.
Ich sag Guardians Volume 2.
Ist es der einzige, an den du dich erinnerst?
Nee, aber die anderen fand ich nicht so stark.
Okay. Christian, du darfst anfangen, wenn du anfangen möchtest und hast 20 Sekunden Zeit für Amazing Spider-Man 1.
Ich hoffe, ich habe auch den richtigen Film gewählt. Es ist nämlich diese Szene, in der Stan Lee als Lehrer an der Schule, ich glaube Musiklehrer an der Schule ist, mit Kopfhörern Platten auflegt und im Hintergrund Spider-Man und der Bösewicht an ihm vorbeikämpfen. Ist deshalb gut, weil es ist endlich mal ein Cameo, der in den Film passt, keinen Dialog hat und musikalisch getragen wird.
Patrick?
Stan Lee hat den meisten Redeanteil, was ich sehr schön finde, weil er ein witziger Mann ist. Und die Figuren auf dem Planeten haben sich super eingefügt. Und ja.
Okay. Dann kriegt Christian noch mal 10 Sekunden, wenn er möchte.
Möchte ich gerne. Ich finde es nämlich normalerweise sehr unpassend, wie Stanley benutzt wird, auch in Volume 2. Er gehört nie in diese Welten rein, in meinem Film schon.
Und Patrick, nochmal 10 Sekunden.
Bei mir gehört Stanley sehr gut rein, weil das Film auch einen Fantasiebereich anregen kann und neue Welten uns erschließen kann und 3 Eierköpfe hat. Boom.
Ich glaube, ich habe schon eine leichte Tendenz. Ich frage mal Richtung Hardy, was würdest du sagen?
Ich finde es schwierig, aber ich habe was zu sagen noch. Das ist jetzt vielleicht
ja, beide nicht Unrecht und das ist
nämlich nämlich habe ich gelesen, dass jetzt anscheinend offiziell bestätigt wurde, dass Stanleys Cameo in Guardians 2 er bestätigt, dass er ein Watcher ist. Das ist so eine Figur aus den Comics, die die alternativen Geschichten immer erzählt.
Das stimmt. Und das wäre zum Beispiel ein super, super Argument, wenn es genannt worden wäre. Aber leider hat Patrick das nicht gebracht. Ich fand auch insgesamt Christian ein bisschen stärker, weil er mehr betont hat, wie sehr gut ins Setting passt. Insgesamt hat er mir ein bisschen mehr geliefert. Er hat sich auch die ganze Zeit genommen. Da konnte er natürlich auch ein bisschen mehr liefern. Und damit geht die erste Runde für mich an Christian.
Oha.
Gut, wir kommen zur nächsten Frage. Da kann ich sogar aus einem eigenen Erlebnis berichten. Und zwar, ich weiß nicht, ob euch das schon mal so gegangen ist. Ihr geht auf eine Party und irgendjemand, der vielleicht großer Filmfan ist, lässt so neben der Musik noch auf einem Bildschirm irgendeinen Film laufen. Und deshalb ist meine Frage, welcher Film ist am besten dazu geeignet, auf einer Party nebenbei zu laufen?
Enter the Void.
Enter the Void. Das kam aus der Pistole. Und Christian.
Krasse Wahl.
La la la, Superman. Mad Max Fury Road.
Fury Road. Und Patrick darf anfangen, wenn er anfangen möchte.
Der Vorteil an Enter the Void ist, dass er sehr lange geht und dann nicht so häufig wiederholt wird. Zweite Sache ist auf jeden Fall, dass bei Enter the Void der Kontext nicht wichtig ist, deswegen schafft er keine negativen Gefühle. Er ist sehr bunt, was sehr gut zu einer Party passt und fasziniert die Leute, die unter Drogen sind und hieven die Party auf ein neues Niveau.
Christian?
In deiner beschriebenen Party ist natürlich nebenbei Musik angesagt. Das heißt, man muss sich komplett auf das Visuelle verlassen. Und das funktioniert sehr, sehr gut bei Fury Road, der im Endeffekt sowas wie ein Stummfilm ist. Wir haben die Handlung nämlich komplett in der Action. Es sind wahnsinnig starke Bilder. Und dadurch kann man jederzeit vom Film wieder weggehen, die Musik lauter drehen, tanzen, wieder zurückkommen, weil man sieht, was man wissen muss.
Patrick, 10 Sekunden.
Der Film hat Einstellungen, die nicht menschlich sind und über allem schweben. Außerdem basiert Enter the Void auf der Idee eines Stummfilmes.
Und Christian, nochmal 10 Sekunden.
Das Argument kann ich genauso stark machen, denn Fury Road ist wohl ursprünglich auch als Stummfilm geplant worden. Und da der Film eben so wenig Dialog hat, funktioniert er auch stumm.
Das fand ich haarscharf. Hardy, was würdest du sagen?
Ich finde vor allem Enter the Void eine sehr interessante Wahl, obwohl ich den, glaube ich, nie auf einer Party anmachen würde. aber Christians Film ist ja eher danach konzipiert, dass man auch wirklich mal vielleicht ein paar Minuten zuguckt. Und ich glaube, da würde dann Enter the Void schon besser funktionieren, wenn man einfach mal nur einen Blick dahin wagt und das schon irgendwie sehr bewusstseinserweiternd ist.
Ja, ich fand Patrick auch ein bisschen stärker. Und ja, aus ähnlichen Gründen, genau. Dann dieses Stummfilm-Argument hat sich so ein bisschen gegenseitig aufgehoben, deshalb habe ich das ein bisschen abgezogen.
Ich hätte auch einen Stummfilm nehmen sollen.
Ja.
Das wäre eigentlich das Beste.
Das kann ich übrigens sagen, mein Erlebnis war Nosferatu. Ich war in Flensburg mal auf einer Party und das war ziemlich fetzig.
ich grüße hiermit Sean. Danke, dass ich auf deiner Party Enter the Void sehen durfte.
Und damit geht der Punkt auch an Patrick und damit auch an Sean. Hast du gut gemacht.
Praxisbezogen, ja.
Damit steht es 3-3 für Patrick und ein Punkt für Hardy, nicht vergessen. Ne?
Wupp, wupp, Hardy.
Du hast immer noch einen Punkt. Und wir kommen zu einem zu einer weiteren Frage, ja?
Ach, auch wirklich?
Ja, ich habe nämlich,
was für eine Überraschung.
It's a twist. was ein Punkt, der mich immer so ein bisschen, wo wir schon bei Superheldenfilmen waren, der mich immer so ein bisschen stört, ist einer. Und deshalb kommt jetzt die Frage. Welches ist die beste Beziehung, also Liebespaarbeziehung in einem Superheldenfilm?
Batman Begins.
Christian? Irgendwann muss ich einen kleinen Countdown einleiten.
Ich nehme dann doch einfach mal folgende Antwort.
Come on!
Superman.
Superman.
Surprising.
Ja. Ich habe das Surprising fand ich war, dass er so lange gebraucht hat. Aber egal. Patrick fängt an, wenn er anfangen will.
Bei Batman Begins Rachel Dawes und Bruce Wayne sehr erwachsen dargestellt, dass sie am Ende nicht mal zusammenfinden. Zweite Sache, wir bekommen aber unseren Filmkuss. Und dritte Sache, wir bekommen einen epischen Moment. Nicht das, was wir unter der Haut sind, ist das Wichtige. Ihr kennt den Spruch, verdammt.
Und Christian darf nachlegen.
Ja, die Mutter aller Superhelden-Liebesbeziehungen würde ich da mal anführen, nämlich Superman, Lois Lane und Clark Kent in dieser Dreieckskonstellation. Lois Lane, haben wir vorhin auch schon gehört, ist einfach eine super Figur. Sie ist nicht nur irgendwie da, um gerettet zu werden und eben auch nicht in dieser Beziehung, die sie ja eigentlich zumindest mit Clark gar nicht haben will. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schön.
Und Patrick mit 10 Sekunden.
Das Tolle an Rachel Dawes ist, dass sie auch in der Judikative unterwegs ist und wir neben der Liebesbeziehung auch politisch und judikative Elemente haben.
Okay. Und Christian, nochmal 10 Sekunden.
Ich möchte die Antwort meines Gegenübers kritisieren, denn die Liebesbeziehung in Batman Begins oder Dark Knight ist genauso wegwerfbar wie in 99% aller Fälle in diesem Genre.
Das hat gesessen. Hardy, was würdest du sagen?
Christian, gibt es nicht eine Szene, wo Superman ein Doppeldate hat als Clark Kent und Superman?
Spielst du da auf den Argument wahnsinnig gewesen? Großartigen Superman 4, A Quest for Peace
wahrscheinlich,
an?
Ja.
Wir bleiben aber bei der Argumentation. Was würdest du sagen, basierend auf der Argumentation?
Da enthalte ich mich, glaube ich.
Ich auch übrigens, ich ja, auch.
Ich glaube, was mir bei Patrick ein bisschen gefehlt hat, du hättest Christian ein bisschen mehr rannehmen sollen. Christian hat dich kritisiert. Und
ja. Ich dachte aber eigentlich in der Runde zählen die Argumente, also deswegen.
Ja, genau, aber auch gegen den anderen.
Oh, klar. Fuck, dann habe ich das Konzept nicht verstanden.
Oh nein, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Ja klar, aber Christian hat es ja auch gemacht. Genau, und aber abgesehen davon fand ich auch Christians Eingangsargument, dass es die Mutter aller Superheldenbeziehungen ist und eine Dreierbeziehung sogar zwischen Clark Kent, Superman und Lois Lane. Das hat er schon ganz gut ausgespielt, deshalb geht für mich der Punkt an Christian.
Völlig unverdient an dieser Stelle.
Ja, also wirklich.
Und damit steht es 4-3.
Aber mein Argument bleibt. Also ich finde wirklich
also, ja, genau, das andere war die Austauschbarkeit, genau.
Also es gibt eigentlich, also darf man gern als Hörer, Hörerin nochmal nachreichen, würde mich echt interessieren. Weil,
aber ich kenne keine Superhelden-Romanze, Punkt ist jetzt verteilt, aber egal, Superhelden-Romanze, wo sie so einen massiven, filmisch gesehen, jetzt nicht irgendwelche Comics, filmisch gesehen, so einen Einfluss auf den Charakter hat, dass er ergriffen ist und so clever auch gelöst wird im Payoff, wie ich das mit dem Spruch deutlich machen wollte. Es wird halt nicht die Maske übergezogen, sondern ein cleverer Spruch, den wir auch alle kennen, der ist ja ikonisch, eigentlich sehr gut passt. Aber gut,
lassen wir es. Ja, ich fand's in der Argumentation war, Christian, fand ich.
Ich werde dich jetzt angreifen, das ist ja schon klar, Baby.
Genau, denn.
Teil aus.
In der nächsten Runde sollte Christian gewinnen, geht das ganze Spiel an ihn. Deshalb, Patrick, schnall dich an. Übrigens nochmal zur Info. Wir haben hier ein Punktesystem, wer es noch nicht wusste. Denn es gibt eine Cinematic Smash Brothers-Tabelle, in der ich festhalte, wer wie gut hier gekämpft hat. Für den kompletten Rundensieg, der Episodensieg, gibt es 3 Punkte. Der zweite bekommt 2 Punkte, also wer auch immer. Und der dritte bekommt 1 Punkt. Also so viel dazu. Hardy hat auf jeden Fall schon mal 1 Punkt. Und bei Patrick und Christian geht es darum, wer 2 oder 3 Punkte bekommt. Das nur nebenbei. Und wir kommen jetzt zur vierten Frage. Und zwar, genau wie Hardy vorhin schon einleitend erwähnt hat, ist ja an unserem Aufnahmetag der Star Wars Tag. May the Fourth, ja? Und May the Force be with you gilt ja als eine der großen Filmsätze, die man einfach kennt. Und deshalb ist meine Frage, welche ist die beste Film-Catchphrase aller Zeiten?
Star Trek.
Du musst.
Lebe lang und in Frieden.
Ah.
Ich bin dran, ne?
Ja.
Aus großer Kraft folgt große Verantwortung.
War das Spider-Man?
Ja.
Das lassen wir mal offen.
In allen Superheldenfilmen.
What?
Und Patrick darf anfangen, wenn er anfangen möchte.
Es ist ein so altes Zitat, dass es über viele Generationen überdauert. Wir haben heute öfter schon, wenn wir durch die Timeline scrollen, diesen Spruch gesehen, um das Ganze neckisch zu argumentieren. Und dritte Sache, es gibt sozusagen eine Handgeste dazu, das Ganze noch unterstützt. Wow.
Christian?
Ja. Also ganz im Ernst, dieser Satz fasst nicht nur eine Figur, einen Film, eine Filmreihe, sondern ein komplettes Genre zusammen, was eben sehr ikonisch dabei ist. Es ist der Wendepunkt der Figur. Peter Parker wird in dem Moment zu Spider-Man, indem er diesen Satz annimmt. Und der Satz ist so ikonisch, dass das Reboot Amazing Spider-Man diesen Satz verkrampft vermieden hat.
Und Patrick noch mal mit 10 Sekunden.
Erste Sache, fast eine friedvolle Haltung da, die innovativ ist und heute noch aussagekräftig ist. Zweite Sache, der Satz ist, trifft nicht auf alle Superhelden zu.
Und Christian nochmal mit 10 Sekunden.
Ich würde angreifen und sagen, das ist zwar eine Catchphrase, aber ich finde sie gar nicht mal so ikonisch, denn als du einfach nur Star Trek gesagt hast, war es zum Beispiel gar nicht meine erste Assoziation.
Hardy.
Ich fand Christian da sehr, sehr gut, weil er den Fokus so groß gemacht hat.
Also erst, was hättest du eigentlich genommen, Hardy? Hättest du eine Antwort gehabt?
Nee.
Ich glaube, ich hätte volle Kanne Hoshi genommen. War ein bisschen enttäuscht.
Kawabunga.
Kawabunga.
Irgendein Terminator-Spruch, glaube ich.
Ja, I'll be back.
Ich komme bald wieder und dann bringe ich dich um oder so ähnlich.
Ja, also ich fand Christians Eröffnungsplädoyer auch nicht schlecht, dass das sozusagen nicht nur für eine Figur, sondern auch für ein ganzes Genre zu übertragen ist. Ich fand aber Patricks zweite Runde, wo er betont hat, dass dieser Satz nicht nur innerhalb dieser verdammt langen Filmgeschichte an Bedeutung gewonnen hat, sondern auch noch eine Botschaft an den Zuschauer richtet, die sich übertragen lässt. Finde ich, hätte Christian sogar mit seiner Wahl genauso argumentieren können, fand ich ein bisschen stärker. Und deshalb geht auch, und auch aus Dramatisierungsgründen, aber nein, ich fand es wirklich stärker und deshalb geht die Runde für mich an Patrick und wir gehen auf die volle
Distanz. Ein Punkt, Henning, ich sehe, du willst ja schon 2 vergeben. Das ist, hätten wir eigentlich auch Möge die Macht mit dir sein können?
Ja, nennen dürfen? Hättet ihr ruhig nehmen können.
Ich wollte das nämlich fragen. Also,
aber ihr hättet auch nachfragen können. Ja. Ihr habt alle Möglichkeiten. Genau, damit steht es 4-4:1 für Hardy. Und wir gehen, wir kommen dann zur letzten Frage der Sendung.
Hast du einen Jingle für? Wir brauchen jetzt einen Trommelwirbel oder sowas.
Es gibt das letzte Jingle der Sendung geht an den Episodensieger. Das bekommt nochmal eine Schlussfanfare, ja. Oh, also strengt
übrigens,
euch
an. Großes Lob an die Jingles.
Ja.
Von wem kamen die nochmal?
Die hat mein guter Freund Albrecht Schumann komponiert, der auch das Intro schon gemacht hat.
Und geiler Typ.
Das ist ein ziemlich geiler Typ. Und der macht selber auch Musik, die ich hier zum Beispiel in der vorletzten Folge als Outro mal gespielt habe. Als Hommage. Lieben Gruß an Albrecht. Hallo.
Hast du gut gemacht.
Ja. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt zur finalen Frage kommen, bevor wir die Spannung noch weiter aufbauen. Und zwar wurde die auch mal wieder eingeschickt. Und zwar von einem Kollegen von uns, der zum Beispiel in der letzten Sendung hier war. Sein Name ist A. Arndt oder auch Adam A. Und er fragt, ich bin sehr gespannt, was ihr für Antworten habt, ob ihr welche habt und was ihr aus dem Hut zaubert.
Helge, ich habe Angst.
Ja.
Help.
Welcher ist der schlechteste deutsche Promi, der eine Synchronstimme gemacht hat? Also man kennt das Phänomen, deutsche, amerikanische Filme werden mit deutschen Promis als Synchronstimme besetzt.
Batman Lego.
Lego Batman, wer war's?
Gronkh. Wie? Gronkh, also der YouTuber Gronkh.
Okay, sorry, ist bei mir jetzt nicht auf Anhieb sofort. Der YouTuber Gronkh. Christian?
Scheint er nicht gut zu sein, wenn er nichts weiß.
Patrick wiegt sich schon in Siegelsicherheit.
Ne, Provokation.
Ich nehme einfach mal Daniel Kübelböck.
Als?
Ja. Genau den. Als.
Ja, du musst schon sagen, wie der
Synchronstimme. Der hat bestimmt mal eine Synchronstimme irgendwo gesprochen. Darf ich das nachreichen? Ich habe echt, ich habe keine
Patrick,
Antwort.
Patrick, wollen wir es zulassen und gucken, wie er das 30 Sekunden lang argumentiert? Oder lass ich dich entscheiden? Möchtest du gegen deine Kübelböck als wer auch immer argumentieren oder möchtest du?
Ja, natürlich. Macht.
Okay, dann fängt Patrick an, wenn er anfangen möchte.
Lego Batman ist ein toller Film, wird aber runtergerissen, weil es kein professioneller Synchronsprecher ist, sondern ein YouTuber, der nur wegen den Verkaufszahlen das bekommen hat. Und Daniel Kübelböck hat gar keinen Synchronjob je gehabt und ist dafür total lächerlich und soll lieber singen. Bitch.
Christian, wir sind sehr gespannt.
Ich muss dich da leider korrigieren, Patrick. Er hat sehr wohl synchron gesprochen, und zwar in einem Film, der uns allen einfach entfallen ist und der aber fürchterlich war. Also der Film war selbst schon fürchterlich, aber wie Kübelböck da noch einen draufgesetzt hat, durch die Art und Weise, wie er einfach nicht betonen und sprechen kann, hat den ohnehin schon schlechten Film unendlich schlechter gemacht.
Was? Der Patrick mit 10 Sekunden.
Zach Galifianakis macht's im Original richtig gut, wertet den Film auf, Gronkh nicht. Und Daniel Kübelböck, du kannst nicht mal einen Filmtitel nennen, come on.
Christian?
Ja, Entschuldigung, dass er mir jetzt entfallen ist, aber ich kann mich dran erinnern, dass er ursprünglich Bruce Willis gesprochen hat und der Skandal war unfassbar groß.
Ach, Christian, deine Erinnerungen möchten wir alle haben, in der Daniel Kübelböck Bruce Willis mal gespräch
hat. Aber ich muss mal kurz was sagen. Ich habe auch an Daniel Kübelböck irgendwie gedacht, aber dann dachte ich so, ich habe gar keinen Film.
Weil der keinen Film das Problem ist, ich gucke seit, weiß ich nicht, 15 Jahren keine Synchronfassung mehr. Ich weiß noch nicht mal, wer da überhaupt in Frage kommen würde.
Aber du bist Internet-News.
Schwierig, schwierig. Nee. Hardy, was würdest du sagen, an wen diese Runde gehen sollte?
Wenn ich jetzt nachträglich rausfinde, dass Kübelböck irgendwo synchron gesprochen hat, dann
und es für mal, Bruce Willis war.
Gut, darüber können wir streiten. Ja.
Na, wenn das stimmt, dann würde ich Christian den Punkt geben.
Nein, selbst dann nicht. Er konnte nicht mal den Titel nennen. Die Runde geht einfach an Patrick und damit geht auch das ganze Spiel an Patrick. Und hier hast du deine lange Fanfare. Mensch, Leute, da gab es so schöne Antworten. Wie wäre es zum Beispiel mit, ich glaube, es war Mola Adebisi als Ali G in Ali G in the House.
What?
Oder auch eine sehr beliebte Antwort ist Super Richie als Adam Sandler in irgendeinem der Adam
Passt
Sandler
doch. Filme.
Mensch, da gibt es doch tolle Antworten. Aber ich fand, die Runde ging natürlich an Patrick. Und damit steigt Patrick mit 3 Punkten in die Tabelle ein. Christian kann mit 2 Punkten aufstocken. Und Hardy darf sich, glaube ich, mit Luise von der letzten Sendung ganz unten erstmal ansiedeln. Aber ich glaube, das kommt noch. Ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder bei meinen Zuhörern und bei meinen Kandidaten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr den natürlich unterstützen. Zum Beispiel mit guten iTunes-Wertungen. Da freuen wir uns immer sehr. Oder bei Patreon mit ein paar kleinen Euro, denn ich würde gerne am Ende des Jahres ein großes Finale der Cinematic Smash Brothers veranstalten. Und da können wir immer noch ein paar Euro gebrauchen, vielleicht für einen coolen Pokal. Es wird hier immer wild diskutiert, ob er essbar sein soll oder nicht.
Ja.
Da kann man mal gucken.
Auf jeden Fall.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass es wieder so eine lustige Runde war und bedanke mich bei meinen Kandidaten. Christian, wenn man dich nicht hier bei uns hört, wo hört man oder wo findet man dich dann?
Auch in diesem Internet, auch über Filme bei der Second Unit, hauptsächlich secondunit-podcast.de. Die aktuelle Folge ist mit Hardy zu Guardians of the Galaxy Volume 2. Nächste Woche, da freue ich mich sehr drauf, das ist schon aufgezeichnet, ein Filmgespräch über Das kalte Herz. Mhm. Märchenverfilmung, Neuverfilmung aus dem letzten Jahr mit Frederik Lau in der Hauptrolle. Die Gesprächspartnerin ist nämlich ganz, ganz ausgezeichnet. Das ist nämlich eine junge Filmemacherin, die selbst ein großes Herz für Märchen hat und in ihren Kurzfilmen auch schon Märchen verfilmt hat.
Aber ein warmes Herz.
Ein sehr warmes Herz, ja. Und das ist eine sehr schöne Diskussion eben über die Frage, wie man eigentlich Märchen verfilmen kann, wie viel Mythologie steckt in Märchen drin. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, darüber mal ausgiebig zu diskutieren. Und das ist dann nächste Woche bei uns angesagt.
Patrick, wo findet man dich, wenn man dich nicht hier hört und wenn du mal in Berlin bist?
Also entweder auf diversen Filmsets von Filmen, die ich drehe, oder unter Twitter unter dem Handle Patrick Sweet, S-U-I-T-E. Oder schaut doch mal bei batmannews.de vorbei, da haben wir den Batcast, ein Podcast über alle Batman-Filme, die gelaufen sind, laufen werden und viele News. Und ich möchte mich nochmal bedanken bei den zwei Kontrahenten, das waren echt coole Antworten und hat Spaß gemacht mit euch.
Und Hardy, wo findet man dich?
Im Kinosaal, wo ich lebe und schlafe. und von da aus twitter ich auch über @HardyMazing.
Und ich würde sagen, vor allen Dingen in Song to Song, oder? Da bist du jetzt eingezogen, oder?
Im Moment ja.
Läuft der in Dauerschleife?
Ich habe ihn jetzt dreimal gesehen und das
steht. Aber die wichtigste Frage, würdest du ihn auf einer Party laufen lassen?
Ich würde Malik überall
auf der Privatparty, ja.
Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich nochmal bei meinen Zuhörern, bei meinen Gästen. Es hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Ich kann schon mal anteasern, in der folgenden Ausgabe, in Folge 9, werde ich das erste Mal Berlin verlassen und wir werden ein Kiel-Spezial aufnehmen. Wir sind an der Ostsee. Da habe ich wieder drei komplett neue Gäste. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal wieder reinschaut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ahoi.
Tschüss.